Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Hier ist der Steinberg-Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Die Rückrunde hat begonnen, Spieltag 18. Tja, und ein Verein, der hat echt Sorgen, ist der BVB. Freitag das Ding verloren gegen Frankfurt. Zum dritten Mal verloren im neuen Jahr, im Jahr 2025. Und die Champions-League-Qualifikation, die rückt in immer weitere Ferne. Sportdirektor Sebastian Kehl hat sich nach dem Spiel zur Stimmung geäußert. Und das ist nicht wirklich überraschend, die ist nicht so gut.
Die ist nicht gut, berechtigterweise nicht gut. Wir sind in dieses Jahr mit 3 Niederlagen gestartet. Und natürlich ist die Frustration groß, die Enttäuschung groß. Ja, und es wirft natürlich Fragen auf.
Und diese Fragen versuchen wir hier in der Sendung zu klären, unter anderem mit unserem Reporter Manfred Sittelbauer, der in Dortmund ist. Dienstag die nächste große Prüfung, Champions League Bologna. Wie ist die Situation beim BVB, Manni?
Ja, das Wetter ist trüb und passt sozusagen perfekt zur Stimmung beim BVB. Borussia Dortmund ist an einem neuen Tiefpunkt angekommen, das kann man nicht anders sagen. Hinter mir findet gerade das einzige Training an diesem Sonntag statt, unter der Führung von Cheftrainer Nuri Sahin, aber auch unter den Augen von Sportdirektor Sebastian Kehl und Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Die sind vor wenigen Minuten hier ans Trainingsgelände in der Hohen Buschei gefahren, werden sich das natürlich genau angucken und natürlich werden auch wieder einige Gespräche geführt werden, denn die Liste an Themen in Dortmund in diesen Tagen ist natürlich wahnsinnig lang.
Aber man hält eben an Nuri Sahin fest, das hat man ja am Freitagabend schon gesagt. Mal schauen, wie lange das Vertrauen noch gilt für ihn. Vertrauen statt Wechsel. Der BVB hält an Sahin fest. Ist das richtig? Ist das nicht richtig? Ein Thema bei uns in der Sendung. Leipzig. Auch die sind nicht so ins Jahr 25 gestartet, wie man das sich erwartet hat. Nur 4 Punkte geholt und dann gestern eben nach 3-0-Führung noch unentschieden gegen Bochum. Dabei sah es unter der Woche alles so gut aus, als der neue starke Mann Jürgen Klopp präsentiert wurde, der Global Head of Soccer. Show statt Erfolg. Leipzig enttäuscht trotz Klopp. Und am ruhigsten, und das ist ungewöhnlich, am ruhigsten ist es momentan beim FC Bayern München. Die haben auch gestern wieder gewonnen. Ja, das war nicht großartig. Man hat einige Chancen liegen lassen, 2 Gegentore gekriegt, aber 3 Punkte geholt. Selbst der vermeintlich aussortierte Leon Goretzka hat richtig performt. Und die Schlagzeile dazu heißt bei uns Harmonie statt Unruhe. Bayern zieht weiter seine Kreise. Auch über den FC Bayern sprechen wir in unserer Sendung. Unter anderem mit unserem ersten Gast. Und er ist wirklich einer, der hat alles gewonnen. Deutscher Meister, Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger, Champions-League-Sieger, Europameister, Weltmeister. Hier ist Andi Möller. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist, Andi. Hallo von Adel und Band. Begleiten den Einmarsch musikalisch. Ja, ich habe ja gerade deine lange Erfolgsliste aufgezählt, unter anderem Champions League-Sieger mit dem BVB. Schafft der BVB das, diese Saison noch, sich für die Champions League zu qualifizieren über die Bundesliga?
Also jetzt über die Champions League zu reden, ich glaube, das wäre ein bisschen fatal. Ich denke, dass man ja, die Ziele von Borussia Dortmund ein bisschen relativieren sollte. Ich glaube, das wäre jetzt erstmal angebracht, um halt auch mal ein bisschen Stabilität und Ruhe auch in die Mannschaft zu bekommen. Das Wort Champions League, das gefällt mir im Moment nicht so gut.
Was ist denn mit Nuri Sahin? Hältst du es für richtig, dass man an ihm festhält?
Ich bin der Überzeugung, dass es gut ist, dass man mit Nuri weitermachen wird. Mit voller Überzeugung hat man diesen Wechsel gemacht von Terzic auf Nuri. Terzic ist Vizemeister geworden, ist ins Finale gekommen der Champions League. Und da steckt schon eine Menge Überzeugungskraft drin, auch so einen Wechsel zu vollziehen. Und ich glaube, dass sie mit ihm weitermachen werden.
Okay, wir werden das alles besprechen in aller Ruhe. Nicht nur mit dir alleine, sondern mit weiteren tollen Gästen, die ich jetzt vorstellen darf. Ich freue mich immer, wenn Gäste aus anderen Sportarten da sind. Und er ist einer der erfolgreichsten Kugelstoßer, Paralympics-Sieger unter anderem 2016, kommt aus Stuttgart, Nico Kappel, herzlich willkommen. Dann haben wir von Sky meinen Reporterkollegen Ricardo Basile. Hallo Ricardo. Wir warten noch auf Corny Küpper, der ist noch im Flieger, kommt auch gleich. Aber unser Sport1-Experte ist hier Iron Mike, Mike Franz, hallo. Und Sie können eigentlich gleich weiterklatschen, meine Damen und Herren, denn jetzt begrüßen wir Katharina Kleinfeld und die hat wie immer die Frage der Woche und ihre eigenen Fans dabei.
Ich bin nicht bezahlt. Aber ich freue mich natürlich darüber. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass Sie mit dabei sind. Schönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir kümmern uns bei der Frage der Woche um Schwarz-Gelb, um die T-Frage. Wie geht's denn nun weiter in Dortmund? Wir lassen noch mal ein bisschen Revue passieren. Also Pokal aus in Runde 2. Absturz auf Rang 10 in der Bundesliga. Und damit, das wurde gerade schon angerissen, die realistische Gefahr, dass die Champions League Quali verpasst wird und damit auch jede Menge Geld. Es ist Fakt. Seit 10 Jahren ist das die schlechteste Saison des BVB, seit damals ein gewisser Jürgen Klopp da war. Da wurde übrigens auch zuletzt dann die Champions League verpasst. Und es ist übrigens auch jetzt der Zeitpunkt, beziehungsweise der Trainer seit Jürgen Klopp, der auf der einen Seite eine so breite Zustimmung von Fans, von Stars, von Experten genießt und auf der anderen Seite aber den geringsten Punkteschnitt seitdem vorzuweisen hat. Und das ist eben auch die Personalie, an dem sich momentan die Geister scheiden. Und wir wollen wissen, wie sehen Sie das Ganze? Diskutieren Sie mit uns bei der Frage der Woche, die da lautet, ist es richtig, dass der BVB an Nuri Sahin festhält? Wir haben da zwei ganz klare Antwortmöglichkeiten. Entweder Sie sagen, ja, das Vertrauen ist gerechtfertigt, mindestens für dieses Champions-League-Spiel gegen Bologna. Oder Sie sagen, ich sehe das ganz anders. Gerne unter der 01379 011 011 durchrufen, dann sind Sie mit dabei am Dopafon oder auf sport1.de.
Also gerne Ihre Meinung da lassen. Freuen wir uns wie immer. Zum BVB kommen wir gleich ausführlich in dieser Sendung, aber wir schauen zunächst auf den FC Bayern München. Trotz vieler ungeklärter Personalien, was die Zukunft angeht, ist es einfach richtig ruhig in München.
Der FC Bayern ist gerade so harmonisch, dass sogar die Ausgemusterten zu Matchwinnern werden. Leon Goretzka beim 3:2-Sieg gegen Wolfsburg mit seinem Doppelpack der Man of the Match. Von der Vereinsführung aufs Abstellgleis gesetzt, von Kompany wieder zurück in die Startelf.
Ich glaube, die Geschichte von Leon ist gut für die Mannschaft, weil es gibt vielleicht andere Jungs, die jetzt auch in dieser Phase sind, wo die vielleicht wo es ein bisschen schwerer ist. Und Leon hat einfach wie ein sehr, sehr guter Profi einfach immer gearbeitet.
Vincent Kompany ist der perfekte Moderator für diesen Kader. 3 Spiele, 3 Siege. Der FC Bayern mit seinem besten Jahresauftakt seit 5 Jahren. Nur nach dem Pokal aus gegen Leverkusen ein Titelfutsch. In der Liga 4 Punkte vor Leverkusen. Und auch in der Champions League könnte man unter der Woche mit einem Sieg in Rotterdam einen wichtigen Schritt in Richtung K.O.-Runde machen. Vincent Kompany hat aus dem Bayern wieder ein Siegerteam gemacht. Doch wie sieht das Team der Zukunft aus? Die große Frage, verlängert Jamal Musiala oder nicht? Diese Entscheidung entscheidet über vieles. Auch ob Joshua Kimmich seine Zukunft weiter in München sieht. Der Nationalspieler hat seine Verlängerung von einer starken Bayern-Mannschaft abhängig gemacht. Damit meint er vor allem Jamal Musiala. Die Verlängerung mit Alphonso Davies soll auf einem guten Weg sein. Die von Leroy Sané genießt gerade keine große Priorität, obwohl er in den letzten Partien gut performt hat. Früher hätten so viele ungeklärte Fragen bei den Bayern für Unruhe gesorgt, aber nicht bei diesem FC Bayern. Irgendwie vermissen wir den FC Hollywood.
Ja, irgendwie schon. Mike, woran liegt das denn, dass so wenig FC Hollywood da ist? Ist das Vincent Kompany?
Ja, ich glaube absolut, Vincent Kompany, er ist derjenige, der die Mannschaft auf seine Seite geholt hat, der irgendwie auch einen guten Draht anscheinend zu den Jungs hat. Die Jungs haben auch Respekt vor ihm. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in so einer Mannschaft. Gerade wenn du so eine Top-Mannschaft bist, dann brauchst du auch jemanden, meiner Meinung nach, der es auch schon mal erlebt hat. Und er hat als Spieler alles erlebt. Und auch seine ganzen Interviews, egal zu welchen Themen, die sind immer souverän. Die sind immer, du fühlst dich direkt wohl. Du hörst ihm halt einfach gerne zu. Und das ist kein Palaver, sondern das ist immer auf den Punkt, sachlich und souverän. Also für mich der absolute Faktor für diese momentane Situation.
dass der Ersatzkandidat vom Ersatzkandidat vom Ersatzkandidaten vom Ersatzkandidaten sozusagen jetzt der Mann ist, der sozusagen dafür verantwortlich ist, dass der FC Bayern einfach ruhig sich auf den Sport konzentrieren kann, ist ja schon erstaunlich. Hast du ihm das zugetraut eigentlich?
Ehrlicherweise nicht. Ich meine, wenn man mal auf das Sportliche schaut, dann sieht man ja, dass er das erste Mal jetzt nach 18 Spieltagen einen Punkt mehr hat als Thomas Tuchel
letzte
zur gleichen
Saison.
Zeit in der vergangenen Saison. Aber es ist schon das, was Mike sagt. Er hat es geschafft, Ruhe in den Verein zu bringen. Und das ist, glaube ich, die größte Leistung, die Vincent Kompany bisher erbracht hat. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern sich auf irgendeiner Position im Vergleich zur vergangenen Saison verbessert haben, außer auf der Trainerposition. Und das, also der ganze Verein kann sich jetzt in seinem Licht sonnen, ehrlicherweise.
Und ehrlicherweise, weil du gerade Ruhe gesagt hast, was ich auch bemerkenswert finde, ist, wie ruhig Leon Goretzka mit seiner Situation umgegangen ist, ne? Und weiter gearbeitet, weiter trainiert, ohne rumzustänkern, und jetzt ist er wieder da. Also das ist, muss man auch anerkennen, wie sich Leon verhält, oder?
Ja, hat auch ein super Spiel gemacht gestern, absolut professionell, und ich glaube, das ist auch... ja, die Aufgabe vom Trainer auch, ich sag mal, dieses Gebilde so zusammenzuhalten. Kompany hat einen Top-Kader, muss man klar sagen. Und dann einen Leon Goretzka. Ich glaube, den Spieler wünscht sich jeder Trainer, den, ich sag mal, außen vor zu lassen die ganze Zeit. Ja, aber wie gesagt, er hat es sehr professionell aufgenommen und ja, Kompliment.
Nico, vermisst du eigentlich den FC Hollywood? Also diese großen Schlagzeilen hier in München? Oder bist du eher auf der Seite, sag ja, endlich mal konzentrieren die sich aufs Wesentliche?
Ich glaube, Bayern München tut das sehr gut, dass sie sich aufs Wesentliche konzentrieren können. Und das ist eben Vincent Kompany, der das wahnsinnig gut macht. Vorhin stand es hier auf der Anzeigetafel. Er ist der Moderator aus der ganzen Geschichte. Und das ist wahnsinnig viel wert. Aber es gibt ja immer wieder andere Clubs in der Bundesliga, die dann auch gerne mal so einen FC Hollywood übernehmen und dann auf sich aufmerksam machen neben dem Platz. Und von daher, ich glaube, für uns Fußballfans wird es nicht langweilig. Meinst
du die Schwarz-Gelben gerade, oder?
Wird mir jetzt einiges einfallen, aber okay. Vielleicht in dem Moment vielleicht schon. Aber ja, ich glaube, Bayern tut es wirklich sehr gut und der Liga tut es gut. Deswegen gut ab. Ja.
Schauen wir mal auf das 1:0 von Leon Goretzka. Mike, toller Abschluss. Aber super. Was fällt dir da sonst noch auf, auch in der Entstehung des Ganzen?
Ja, gut, dass der Benze Dardai lässt ihn halt dann laufen. Hier guter Zweikampf und hier kommt ein super Pass. Und Benze Dardai steht viel zu hoch. Er muss halt defensiver stehen, weil Leon steht halt in dem freien Raum, nimmt dann Tempo auf und schweißt den da ein. Und aber auch nochmal auf ihn. Wir saßen ja auch schon, oder hier gab es ja auch schon Runden, wo man über Leon Goretzka oft dann auch Kritik kam. Aber dass so ein Spieler sich so mustergültig verhält. Also er ist ein Paradebeispiel für jeden frustrierten Spieler. Weil das ist nicht normal. Du hast es gerade eben gesagt, aber ich glaube, das kann man nochmal hervorheben. Weil in so einer Situation würden viele, viele ganz andere Mittel mit ansetzen.
Aber sollte das nicht normal sein?
Ja, eigentlich ist es aber.
Aber viele würden doch schicken ihre Berater in die Spur und nutzen ihre Pressekontakte und machen Stimmung.
Da hast du recht. Dennoch finde ich, es sollte so sein. Aber Leon Goretzka, und das ist ja auch ein Unterschied, der hat mit seinen Füßen gesprochen und eben nicht mit seinem Mund, was ja viele, viele andere dann so machen. Und was ich ganz überraschend fand, ich meine, Leon Goretzka ist nicht mit zur EM gefahren, weil man ihm wohl schlechten Charakter attestiert hat. Ich finde, er hat jetzt schon bewiesen, und Thomas Tuchel hat das ja auch so in die Richtung gestellt, dass der Charakter nicht so einwandfrei ist. Man hat jetzt schon bei Leon Goretzka gemerkt, dass er doch ein charakterlich einwandfreier Kerl ist.
Ich weiß gar nicht, ob es um den Charakter ging, sondern es ging ja, also so wie ich Nagelsmann verstanden habe, immer darum, dass jeder für bestimmte Rollen vorgesehen ist. Und so eine Rolle als Backup hat man ihm offensichtlich nicht zugetraut. Jetzt hat er das aber gezeigt, dass er das kann. Ja. Du hast schon recht. Ja. Aber ich glaube, Charakter, weiß ich nicht, ob das Thema war.
Ja gut, aber ich glaube, er hat jetzt ein Jahr, gefühlt ein Jahr hat er richtig eine, wurde der geknüppelt. Also super Charakter, aber neuer Trainer. Und er hat sich das alles, denke ich mal, genau angeguckt. Reset-Taste ist gedrückt worden. Und ich glaube, er hat diese Second Chance bekommen auch. Ja. Ja. Es ist ja meistens so, ja, Mike, du kennst es ja auch aus deiner Karriere, wenn da ein neuer Trainer kommt, und das sind manchmal Spieler, die voll hinten dran waren, die sind auf einmal wieder mitten im Geschehen. Und vielleicht ist das jetzt wieder auch so ein Schritt.
Und wenn wir auf gestern schauen, Katharina, dann hat er nicht nur diese zwei Tore erzielt, sondern auch so noch tolle Daten hinterlassen, also richtig gute Werte gestern, Leon.
Er war ein richtiger Aktivposten, deswegen lohnt es sich absolut, da nochmal auf ein paar Zahlen zu schauen. Er war nämlich wirklich sehr, sehr oft am Ball, 102 Mal, wenn man genau schaut. Und er war Mr. fast 100%, 95% seiner Pässe sind nämlich zum Mitspieler gekommen. Auch gelaufen ist er einige Kilometer, 11,1 um genau zu sein. Und es war dann auch schon sein dritter Doppelpack in der Bundesliga. Und er hat, um dann auch nochmal diesen Vergleich zu ziehen zu den Kimmich-Nebenmännern, zu den rivalisierenden Palinja Pavlovic und ihm eben, mittlerweile wettbewerbsübergreifend die meisten Einsatzminuten. Ja, da zählen Verletzungen der anderen beiden mit rein. Aber Pavlovic, der saß gestern immerhin auch auf der Bank. Und das hat eben nicht nur für Bewunderung hier gesorgt, bei uns in der Runde, sondern auch beim Trainer, der ja auch nochmal gesagt hat, da kann sich wirklich jeder andere Spieler eine Scheibe abschneiden. Also, Chapeau.
Wenn man jetzt beim gestrigen Spiel, Mike, der Bayern, was kritische Ansätze suchen will, dann kann man sicher sagen, sie haben ein bisschen zu viel liegen lassen und wieder zwei Gegentore bekommen. Da ist man auch nicht happy. Aber wir müssen mal auf das zweite Tor von Wolfsburg schauen, weil das technisch genial war. Genial. Amoura sieht man dann hier ganz gut,
ja, wie der das... Diese Quirligkeit und diese Schusshaltung, der hat bei mir alles zerfetzt, Andi, du hast es wahrscheinlich auch gemacht, aber mich hätte es auswechseln können wegen Verletzung. Das war sensationeller Schuss und er ist ja der absolute Glücksgriff beim VfL Wolfsburg in dieser Saison. 8 Tore, 7 Vorlagen, also das ist der absolute Glücksgriff in diesem Transfer.
Ja, ich musste auch gestern erstmal zweimal hinschauen, wie hat er den geschossen. Also das war ganz hohe Schule. Ja.
Total. Und was wir noch festhalten, Leverkusen marschiert mit. Das sind immer noch die 4 Punkte, aber auch die liefern einfach konstant ab. Und wenn wir ein Tor mal rausnehmen, das von Florian Wirtz, lässt dein Fußballfan-Herz wahrscheinlich auch höher schlagen, ne?
Absolut, absolut. Nein, aber mit einem Pass und der dann einfach da durchgehen kann, mit der Geschwindigkeit, die er hat. Und dann ganz locker, ganz cool, wartet er eigentlich, bis der Torwart zuerst reagiert, ja, und schiebt den dann rein. Schon ganz starker Spieler. Ich glaube, dieses Jahr, schon letzte Saison, aber auch diese Saison eigentlich der stärkste Spieler in der Liga. Und er macht halt dann oft den Unterschied.
Und ein typisches Tor für Leverkusen, ne? Ja. Also Gegenpressing, Ballgewinn, ein Pass in die Spitze und dann Wirtz mit seiner individuellen Qualität.
Ja. Du sagst, es ist Gegenpressing, diese Arthur. Wie Arthur sich den Ball erkämpft, das sehen ja viele im ersten Moment nicht. Aber er ist der Auslöser für diesen Pass von Xhaka und natürlich diesen grandiosen Abschluss. Aber dieser Arthur, der kommt von außen reingesprintet und tickt den noch mal so weg. Genau. Also das ist eigentlich der das Tor eröffnet.
Und wir freuen uns doch alle schon ein bisschen auf Mitte Februar, wenn dann die Bayern nach Leverkusen müssen. Das ist dann ein richtungsweisendes Spiel für die Meisterschaft, ne?
Absolutes Highlight-Spiel, ganz klar. Also wenn ich den Fernseher anschalte und mir ein Spiel anzuschauen, gucke ich zuerst auf Leverkusen, weil die Art und Weise, wie die Fußball spielen, ja, wie die mit dem Ball umgehen, diese Automatismen, diese technischen Fähigkeiten und natürlich noch ein Florian Wirtz, ja, das ist einfach eine Augenweide. Es macht so viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen. Und jetzt stehen sie eigentlich da, wo sie auch hingehören.
Ja, sie haben ein paar Punkte liegen lassen mit diesen 3 Unentschieden, so Mitte der Hinserie. Ist ein bisschen wie letzte Saison, nur umgekehrt. Da ist immer Leverkusen vorweg marschiert und die Bayern haben versucht aufzuschließen. Jetzt ist es umgekehrt. Traust du es ihnen zu, dass sie das nochmal richtig spannend machen?
Ehrlicherweise ja. Ich hätte es vor der Saison nicht gedacht, weil es ist ja schon schwieriger, im zweiten Jahr nochmal so erfolgreich zu sein wie davor. Ich glaube, das letzte Mal, dass es eine Mannschaft außer den Bayern geschafft hat, war Borussia Dortmund, als sie zweimal hintereinander Meister wurden. Mhm. Das ist über ein Jahrzehnt her. Und dass Leverkusen das jetzt wieder hinbekommen hat, und es ist, glaube ich, nicht so, wie Uli Hoeneß gesagt hat vor einigen Wochen, dass die Meisterschaft schon versprochen werden kann. Weil Leverkusen, die bleiben, glaube ich, bis zum Ende dran. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie wieder Meister werden.
Ja, also 2 Mannschaften oben, die auch gut ins Jahr 25 gestartet sind. Wir kommen gleich hier in der Sendung zu dem Problemfall momentan. Denn Borussia Dortmund führt nur die untere Hälfte der Tabelle an. Und das ist deutlich unter ihren Erwartungen. Und natürlich steht er in der Kritik. Nuri Sahin, der junge neue Trainer, muss jetzt schnell liefern. Wir sprechen gleich hier im Stahlwerk-Doppelpass über den BVB. Kurzen Moment Geduld, dann geht's weiter. Herzlich willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass. Wir sind im Airport hinten in München.
Hajo Hornadeln und Ben sind natürlich am Start. Und ich habe die frohe Kunde zu vermelden, dass wir jetzt vollzählig sind.
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Corny Küpper, ja. Kommentator bei RTL und bei Bild, ist mittlerweile da. Wenn er ein bisschen Schweiß auf der Stirn haben sollte,
könnte sein.
Liegt es daran, dass er durch den Flughafen gerannt ist.
Ja.
Wir sind beim Thema BVB angekommen.
Das passt doch gut.
Du lebst doch in Dortmund, glaube ich, das passt doch. Ne?
Richtig, ja.
Wie siehst du die Situation denn da?
Brisant, prekär tatsächlich. Der BVB gerade ein Verein, der völlig auf Abwägen ist, mit ganz vielen Fragezeichen, ganz vielen Problemzonen. Wenn du mich nach dem Hauptproblem fragst, dann ist es die mangelnde Strategie aktuell beim BVB. Man weiß gar nicht mehr, wofür steht Borussia Dortmund eigentlich aktuell. In der Vergangenheit war das immer klar. Unter Jürgen Klopp wusstest du, das sind junge Wilde, die den Gegner auffressen wollen. Auch danach war es noch klar, als dieser Verein dann angefangen hat, in junge Talente zu investieren. Also Dortmund war ja die Anlaufstelle für Europas kommende Topstars. Und inzwischen guckst du dir diese Truppe an, in Kiel oder auch in Frankfurt und denkst dir, davon ist nicht allzu viel übrig geblieben.
Das wollen wir jetzt so ein bisschen sukzessive aufdröseln, das Ganze. Und gucken aber zunächst mal auf das Spiel eben am Freitagabend in Frankfurt. Mike, das erste Tor für die Eintracht, Ekitike, ist auch schon symptomatisch, wenn wir jetzt auf Schwarz-Gelb gucken. Ne?
Ja. Ja, das ist Wahnsinn, diese Situation. Hier hast du jetzt 3-1 und Şahin sagt es dann im Interview danach, sie wussten, was auf sie zukommt. Und das ist Frankfurts Spiel, über die Außen schnell. Und guck mal, Benzabaini, der trabt ja zurück. Nemeca, genau dasselbe. Er nimmt den Spieler auf und lässt ihn dann in der gefährlichen Zone, lässt er ihn einfach frei reinlaufen und einschieben. Also das ist einfach Wahnsinn, dieses Tor. Guck mal bitte. Dieses Defensivverhalten, also das ist ja schlechter als eine C-Jugendmannschaft. Ja, sorry. Die anfängt, Fußball zu spielen. Ich möchte der C-Jugendmannschaft nicht zu nahe treten, weil das darf nicht passieren.
Aber was ist das? Ist das dann eine Qualitätsfrage oder ist das, also weil eigentlich können sie es ja alle, die wir da sehen, können es ja besser, also, ja. Oder haben es ja schon bewiesen, ne?
Ja, entweder haben sie in der Besprechung gar nicht richtig zugehört, weil darauf wurde hingewiesen anscheinend, hat ja der Trainer im Nachgang gesagt. Und dann ist es halt auch eine Frische im Kopf. Das darf dir einfach nicht passieren. Und wenn, dann muss der Gegner da fallen, dann muss ich ihn festhalten.
Guck mal, Mike, siehst du, da gibt es so eine halbherzige Pressing-Bewegung und dann hast du hier einen Raum offen. Und dann guck mal, wie da nachgegangen wird.
Genau.
Und der hört hier auf. Ne?
Genau, da hört er auf, da stellt er die Arbeit ein und sagt, ach, passiert eh nichts. Und das ist einfach, das darf auf dem Level nicht passieren. Zumal du 3 Tage vorher schon auf den Deckel bekommen hast und genau weißt, okay, heute müssen wir wach sein. Und sie waren in der Situation alles andere als wach. Und das darf dir als Borussia Dortmund in Frankfurt einfach nicht passieren.
Du wartest dann ja eigentlich auch auf eine Reaktion. Jetzt ist es so, wir haben eine Szene aus der 2. Minute, Andi. Spielaufbau und dann Gregor Kobel, der einen gefährlichen Ball spielt. Und da passiert eigentlich gleich fast ein Gegentor. Ist dann in so einer Situation bei Borussia Dortmund, wenn dann sowas so früh passiert, gleich wieder das ganze Gebilde kaputt?
Ja gut, man spürt da schon eine gewisse Unsicherheit. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das...
2. Minute.
In der 2. Minute schon. Ja gut, das ist natürlich, das passt jetzt auch zum Spiel, passt vielleicht auch zur Saison. Schade, ich hätte gerne noch was zur ersten Szene gesagt.
Ja, dann sag was.
Die Entstehung zu dem Tor, auch sinnbildlich für die Saison. Ich glaube, dass man einfach... wir waren ein Stück zu weit. Der erste Pass, der rausgeht auf Christensen.
Ja.
Und dann dieses Vordecken, dieses aggressive, schnell gegen den Mann. Also,
wir können es nochmal einspielen, dann kannst du es vielleicht nochmal...
Ja, viel früher vielleicht.
Noch früher, ja.
Also entweder bin ich an dem Mann dran, aber ich verhalte mich in der Situation, ist schon zu spät.
Ja.
Der Pass auf Christensen raus. Christensen kann sich aufdrehen, kann in aller Ruhe schauen, wer bietet sich an, kann steil gehen. Also entweder ist der Benzabaini richtig dran und stört ihn bei der Ballannahme oder er zieht sich, weil er vielleicht auch nicht die Schnelligkeit hat. Das ist ja das zweite Thema. So verhältst du dich eigentlich nur, wenn du nicht den absoluten Topspeed nach hinten hast. Dann setze ich mich weiter hinten ab. Aber ich glaube, Borussia Dortmund will ja immer nach vorne attackieren. Deswegen ist das eigentlich eine Szene, die so nicht passieren darf.
Wenn so Druck auf dem Kessel ist, wenn du so eine Negativserie in dieses Jahr reinholst, wenn du so in der Tabelle stehst, dann erwartest du ja eigentlich, vielleicht naiv, dass die Spieler dann, dass die Funken nur so fliegen. Warum kriegen die das nicht auf den Platz? Warum kriegen die das nicht auf die Platte?
Ich meine, du hast ja angesprochen, die Anfangsphase. In den ersten 15, 18 Minuten hast du gedacht, diese Mannschaft, die hat so in der Form noch nie zusammengespielt. Die müssen sich erst kennenlernen. Dabei sind wir schon in der Rückrunde. Metscher und Schahn haben in den ersten 18 Minuten da rumgefuchtelt, als würden die letzten zwei Minuten jetzt anstehen und wir müssen jetzt irgendwie verteidigen. Dabei waren erst 18 Minuten gespielt. Und Hermann Gerland hat mal gesagt, wenn du immer Glück hast, ist es irgendwann können. Nur du kannst nicht immer sagen, ja, vielleicht hat die Frische nicht gefehlt. Oder,
ja. Auch wenn das ein Zitat ist.
Aber bei einem Zitat?
Ja, natürlich. Wenn man Phrasen zitiert, endlich was.
Ja, gut. Aber wir können, glaube ich, auch nicht immer sagen bei Borussia Dortmund, ja, eigentlich können die es ja, eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass sie es begriffen haben. Vielleicht muss man am Ende doch konstatieren, dass es eine Qualitätsfrage ist.
Natürlich hätten sie dann noch einen Elfmeter kriegen, ich sag mal, müssen. Ja. Vielleicht sagen manche können. Müssen. Simon, du sagst müssen.
Auf jeden Fall.
Wir gucken mal. Gittens. Also hier sieht man es noch nicht so gut, aber in den Zeitlupen, Daniel Schlager hat es gesehen und sagt, nee, das reicht nicht. Aber ist das nicht, Mike, ist das nicht ein...
Ja, Elfmeter, klarer Elfmeter, wenn das, Daniel Schlager, super Typ, super angenehm. Ich finde auch klasse, dass er sich im Nachgang gestellt hat. Aber das ist zu 100% ein Elfmeter. Also das musst du pfeifen.
Andi, ja?
Also Leute, darüber brauchen wir wirklich jetzt nicht sprechen. Ja? Also wenn das kein Elfmeter war, ja, dann weiß ich gar nichts
mehr. Verrückte.
Zumindest muss man im Keller, ich weiß nicht, wer da sitzt, was die gerade gemacht haben. Vielleicht waren die auf Toilette alle. Ja. Aber da muss auf jeden Fall ein Zeichen kommen. Also, und dann noch in Zeitlupe können die das ja auch noch angucken.
Ja.
Also der Schiedsrichter, das nicht zu sehen, das ist schon echt eine Kunst.
Ja, das Zeichen kam ja, dass er recht hat.
Ach, er hat recht gehabt. Ja gut, dann muss man...
Wenn man im Keller der Meinung ist, es ist eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld, dann meldet man sich.
Bitte lass uns darüber nicht jetzt sprechen. Es waren klare Elfmeter. Also das, wir können jetzt alles ausführen. Also nächste Szene bitte.
Ja, übernimmt der hier schon die Regie.
Ja.
Kommt einmal
da kommt
Jahr
ja noch ein Elfer, glaube ich. Ja. Das ist ja noch ein fragwürdiger Elfer.
Ja, das stimmt. Da kommt noch einer. Also der, den hätte es geben müssen für Dortmund. Beim nächsten, da sind sich auch die Dortmunder, glaube ich, nicht so sicher. Guirassy, der da ein bisschen gezupft wird. Wir werden die Szene jetzt sehen. Wie siehst du es, Conny?
Ja, also zu der Szene gerade Gittens, für mich auch ein klarer Elfmeter. Das hier ist keiner, weil du auch an der Körpersprache von Guirassy siehst. Den will er unbedingt haben. Er spürt diese kleine Berührung von Theat und dann reißt er sich quasi selber nach hinten. Ich glaube, wenn er sogar weiterläuft, vielleicht hat er noch eine Minimalchance, an den Ball zu kommen. Deswegen für mich hier absolut die richtige Entscheidung. Gerade Gittens, wie gesagt, das war die Fehlentscheidung. Und da hätte er mindestens mal rausgehen müssen und sich das anschauen sollen.
Ja, ist nicht passiert. Am Ende macht Frankfurt dann in der letzten Minute noch das 2-0. Klar, dass Dortmund da aufgemacht hat, ist dann auch wurscht, wie du es verlierst. Du verlierst es aber und stehst jetzt echt bescheiden da in der Tabelle. Und man hat es dann nach dem Spiel auch ein bisschen gesehen. Die Spieler waren sich unschlüssig. Sollen wir zu den Fans gehen? Wie nah gehen wir da ran? Der Kapitän Emre Can holt dann Schlotterbeck nochmal zurück. Also, da scheint einiges im Argen zu sein. Wir sprechen gleich drüber hier im Stahlwerk-Doppelpass nach einer kurzen Pause. Ich hoffe, Sie bleiben dran. Der BVB bleibt unser Thema. Bis gleich. Zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Wir haben gesagt, kurze Pause. Und wir sind bei Dortmund und schauen uns die Situation noch mal ein bisschen genauer an. Es kapriziert sich alles auf Nuri Sahin. Aber auch Corny Küpper hat es ja gesagt, darauf alleine diese schlechte Hinserie und jetzt auch den Start in die Rückrunde zu begründen, ist vielleicht ein bisschen zu einfach.
Die Quote spricht gegen ihn. Knapp 1,4 Punkte pro Spiel sammelt der BVB, seit Sahin Trainer ist. Von allen Klopp-Nachfolgern ist Sahin der erfolgloseste.
Absolut verstehen, dass der Verein irgendwann auch reagieren muss.
Noch ist es nicht so weit. Die Bosse scheuen Konsequenzen so kurz vor dem Champions-League-Spiel. Der Spielplan hält Sahin vorerst im Amt. Ein Endspiel in Bologna für Sahin, der aber weiß, dass das nur ein kleiner Zeitgewinn ist.
Die Zeit gewinnst du mit Siegen. Die Zeit gewinnst du mit Leistung und dem werden wir gerade nicht gerecht.
Und diese Ergebniskrise drückt entsprechend auf die Stimmung.
Die ist nicht gut. Berechtigterweise nicht gut. Wir sind in dieses Jahr mit 3 Niederlagen gestartet. Und natürlich ist die Frustration groß, die Enttäuschung groß. Ja, und es wirft natürlich Fragen auf.
Die naheliegendste Frage lautet, wie lange ist Şahin noch Trainer? Denn der Trainer ist meist der Sündenbock. Unsere Frage lautet aber, ist Şahin wirklich der Hauptschuldige?
Ist er das für dich, Mike? Der Hauptschuldige an der Situation?
Ich finde, ja, weil der Trainer ist einfach die wichtigste Person in so einem Mannschaftsgebilde. Der Trainer ist der, der vorne steht, der aufstellt. Und für mich ein Punkt, der noch gar nicht so herangeführt wurde. Wenn man mal die Neuzugänge anguckt, wenn man das Transferfenster im Sommer mal sich mal anschaut. Sie holen 3 deutsche Nationalspieler. Sie holen Bayer, der in Hoffenheim letztes Jahr 16 Tore gemacht hat. Sie holen Gerassi, er hat 28 Tore gemacht. Sie holen Pascal Groß von der Insel, der hat durchgängig Premier League gespielt. 4 Tore, 10 Vorlagen. Hm. Sie holen Couto von Girona, der eine super Saison gespielt hat. Die sind 3. geworden, 10 Vorlagen. Und am Ende haben diese 4 Spieler, Anton nicht zu vergessen, ja, der Kapitän war in Stuttgart, der die Mannschaft mit in die Champions League geführt hat. Super Transferfenster, aber er macht die Spieler nicht besser, sie werden schlechter. Sie haben 74 Scorerpunkte gehabt, diese 5-4 Spieler. Und jetzt haben sie 16 zur Halbserie. Also das zeigt mir eigentlich, dass er diese Spieler, die er ja auch mit verpflichtet hat, dass er sie nicht eingefügt bekommt. Mhm. Und das ist für mich auch ein Punkt. Und dafür ist für mich ganz klar der Trainer verantwortlich. Natürlich auch die Spieler, die müssen wir natürlich, die gehören ja auch dazu, ist auch klar. Aber der Trainer ist die wichtigste Person im Mannschaftsgebilde.
Und er ist nicht neu dazugekommen. Er war ja schon als Co-Trainer da. Was für Fehler hat er gemacht, deiner Meinung nach, Nuri Şahin?
Es ist ja immer nicht so einfach, wenn du als Co-Trainer dann Cheftrainer wirst. Weil es gab ja einen Grund, warum der damalige Trainer gehen musste, gegangen ist, gegangen wurde, wie auch immer.
Ich glaube, das Letzte stimmt.
So. Und er war ja dann auch Teil des Problems zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich glaube, dass man sich erhofft hat, dass es so eine Art Hansi-Flick-Effekt gibt. Der war ja auch Co-Trainer bei den Bayern, mhm, und dann hat es ja super funktioniert. Aber es funktioniert beim BVB, wir haben es gerade gehört, knapp 1,4 Punkte. Das ist ja wirklich abenteuerlich. Das darfst du dir als Borussia Dortmund nicht erlauben. Und ich sehe es leider auch wie Mike, dass er der Hauptschuldige ist. Er kriegt es einfach nicht hin, die Qualität der Spieler. Und ich finde, wenn man auf das große Ganze schaut, auch die Qualität der Spieler, die ist da. Ich finde Sebastian Kehl mit dem besten Sportdirektor der kompletten Bundesliga. Ich finde, dass er auch dieses Jahr wieder einen großartigen Job gemacht hat.
Steht aber in der Kritik dort im Umfeld auch.
Was ich Wahnsinn finde, wirklich, das ist unterirdisch, dass er in der Kritik steht, weil er macht Jahr für Jahr einen überragenden Job. Man hat ihn da ehrlicherweise enteiert. Ich hätte an seiner Stelle, wäre ich auch überhaupt nicht mehr bei dem Verein, ich wäre an seiner Stelle gegangen, weil so wie man mit ihm umgegangen ist, das finde ich, das geht nicht. Er ist ein verdienter Spieler, er ist Meister geworden, er war Kapitän, er hat sich für den Verein in den Dreck geworfen, er hat sich immer hingestellt, er steht immer bei jedem Interview. Dass Sebastian Kehl Kritik bekommt, finde ich, ist ein Armutszeugnis für den ganzen Verein.
Du hast ein bisschen die Augenbraue hochgezogen, die Nase gerumpft, Corny.
Ja, also es ist ja das, was ich eingangs sagte. Also Borussia Dortmund stand eine lange Zeit für wirklich herausragende Transfers. Aber jetzt seit einigen Jahren, finde ich, benimmt sich Borussia Dortmund wie so ein 13-Jähriger bei Fußballmanager. Sie gucken nur noch, wer hat in der letzten Saison gut gespielt in der Bundesliga, und da schlagen wir dann zu. Also das, was Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt macht, das können wir alle hier in der Runde und alle, die hier sitzen, auch. Wir gucken, wir holen uns Gerassi. Ah, guck mal, der Füllkrug hat genetzt, wir holen uns Füllkrug. Der Bayer hat gut genetzt, wir holen uns Bayer. Wir holen uns Anton, der beim VfB gut verteidigt hat. Das ist die einzige Strategie, die Borussia Dortmund in meinen Augen auf dem Transfermarkt hat. Und das ist das große Problem beim BVB. Und dann wundert man sich, nachdem man in den letzten 10 Jahren im Übrigen für 500 Millionen Euro in der Bundesliga wildert, dass am Ende da plötzlich eine Truppe zusammen auf dem Platz steht, die sich nicht mit Borussia Dortmund identifiziert und die nicht miteinander harmoniert. Es heißt ja nicht, und das ist übrigens die Philosophie von
dem. Aber Conny, Moment.
Es heißt nicht, dass wenn du immer wieder gute Einzelspieler kaufst, dass die dann am Ende auch als Mannschaft funktionieren. Jürgen Klopp ist derjenige gewesen, der damals die individuelle Klasse weggeschickt hat mit Petric, mit Kovac. Und er hat geguckt, wer passt in meine Mannschaft, und hat sich das so aufgebaut. Und das, was Borussia Dortmund heute macht, ist das komplette Gegenteil.
Ja, du kannst ja nicht immer wieder... Ich glaube, das ist auch ein großes Manko von vielen BVB-Fans ist, dass man immer wieder Jürgen Klopp dann hinzuholt und vergleicht. Die Zeit ist ein Jahrzehnt her. Und Jürgen Klopp ist Jürgen Klopp, der gehört zu den drei besten Trainern der Welt. Die Zeit ist vorüber. Und Guirassy, der, wo viele, viele Experten in der vergangenen Saison gesagt haben, der ist ein Top-3-Stürmer Europas. Also den zu verpflichten, das kannst du ja jetzt nicht sagen, das ist jetzt nicht mehr der Weg. Und zu der Identifikation, du hast ja gerade selber gesagt, die Dortmunder haben immer wieder junge Talente geholt. Die haben sich nur mit dem Verein nicht identifiziert, weil die haben es als Sprungbrett genutzt, um dann den nächsten Schritt zu machen.
Das hat sich weggestreikt teilweise, also so ist es auch nicht.
Genau, die haben sich weggestreikt, das hat ja mit Identifikation nicht viel zu tun.
Naja, die jungen Talente haben dem BVB über Jahre wirklich Millionen eingebracht. Wir sprechen von Dembélé, Sancho, Bellingham, Haaland. Also das war wirklich die Geschäftsidee von Borussia Dortmund, mit der sie über viele Jahre Millionen eingenommen haben, die sie dann auch in der Champions League, in die Champions League immer wieder gebracht haben. Und mit diesem Geld bedient sich der BVB jetzt eben seit Jahren in der Fußball-Bundesliga. Hans-Joachim Watzke hat damals gesagt, als die Bayern in Dortmund eingekauft haben, sie wollen uns zerstören. Aber frag mal bitte heute beim VfB Stuttgart nach oder bei Borussia Mönchengladbach, die können sich vor Schadenfreude nicht entschlafen.
Der Ehrlichkeit halber muss man natürlich sagen, damals, also vor ein paar Jahren, als diese ganzen Stars da dann für viel Geld weggingen, da haben die Dortmunder oder das Umfeld immer gesagt, ja, solange wir immer unsere besten Spieler gehen lassen, da werden wir nie die Bayern irgendwie einholen. Also da war es auch nicht recht. Also das ist irgendwie so, also das ist keine leichte Situation. Sag mal, du sitzt hier so ruhig und hörst uns dazu. Vorhin hast du gesagt, der BVB muss mit Nuri oder wird mit Nuri Sahin weitermachen. Warum hältst du das für richtig, da jetzt nicht hektisch zu sagen, oh, Trainer weg, wir müssen das versuchen, irgendwie auf dem Weg, wie das normalerweise in dem Geschäft geht, zu lösen?
Ja gut, der Nuri Sahin ist ja mit einer großen Überzeugung ins Amt gekommen, nach Terzic. Und da gehört natürlich auch schon eine Menge Mut dazu. Ist ein junger Trainer und mir wäre auch klar, ich hatte vor der Saison auch ein bisschen Bauchschmerzen, weil, wie gesagt, es ist halt ein junger Trainer und es sind halt auch... die Mannschaft ist halt auch mit vielen Stars zusammengestellt worden, dass es da auch mal vielleicht auch mal eine Krise geben kann. Das war auch den Verantwortlichen mit Sicherheit klar. Und ich bin der Meinung, wenn man jetzt ist eine Krise da und es ist eine sehr heftige, eine sehr prekäre Krise, jetzt eine Reißleine zu ziehen, ja, ich glaube, das wäre, aus meiner Sicht wäre das fatal. Ich bin der Überzeugung, dass man mit Ruhe und mit einer gewissen Stabilität, und das muss man versuchen, in erster Linie auf den Platz zu bekommen, mit Nuri vielleicht das eine oder andere Arrangement hinzubekommen, dass man da Stabilität der Mannschaft gibt, Ruhe. Dass man das Ziel, habe ich eingangs gesagt, jetzt von der Champions League zu sprechen, das ist nochmal ein Rucksack für die Mannschaft. Die Ziele vielleicht ein bisschen runterschrauben und dann vielleicht dann sukzessive am Kader vielleicht in den nächsten Monaten noch mal dran zu arbeiten. Ich würde ihn...
Würdest du nicht im Winter jetzt, also jetzt in dem Fenster noch was machen?
Bitte?
Würdest du nicht in dem Transferfenster jetzt noch was machen?
Ich glaube, das was in der Pipeline, da ist was angedeutet. Meiner Meinung nach müsste man vielleicht hinten mal auch versuchen, mal Kategorie Weltklasse vielleicht mal hinten einen Spieler, der auch in der 1-gegen-1-Situation auch mal was lösen kann. Ja, ist das zu fragil? Riasson zum Beispiel ist ein Spieler, ich weiß nicht, wie oft er in dieser Saison von links nach rechts, von rechts nach links rübergewechselt ist. Stabilität heißt für mich, eine gewisse Formation, eine Aufstellung zu finden, die der Mannschaft erstmal im Grundgebilde Sicherheit gibt, die beißen kann, die kämpfen kann, die Siege auch erarbeitet kann. Und vorne, da hast du so viel Fantasie, da hast du so viel Zauberer, die machen da immer mal ein Tor. Deswegen würde ich jetzt erstmal voll auf Stabilität setzen.
Ja, bitte.
Ja. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, was der BVB braucht, ist wirklich Ruhe und Stabilität. Wirklich die viele Wechseln, immer wieder Verletzungen. Dann hast du natürlich dass sie dann noch krank sind, viele Spieler, das kommt irgendwie noch dazu. Und dann kriegst du noch die zwei Elfmeter nicht. Den einen musst du kriegen, den anderen kann man drüber diskutieren. Und dann ist immer so ein bisschen, hast du Scheiße am Fuß. Dann
geht gar nicht. Hast du Geld mitgebracht?
Ja,
gut.
Ja, aber gerne. Ja, dann kommt einfach viel zusammen, aber ich glaube so, auch für mich als Individualathlet ist so das wahnsinnig Wichtige oder das Allerwichtigste ist, dass ich ein funktionierendes Team habe und dass man sich untereinander versteht und irgendwie gemeinsam rausgeht und auch wirklich ein großes Vertrauen hat. Mhm. Und das große Gebilde dazu ist natürlich zwischen Mannschaft und Trainer. Und ich glaube, die Frage muss man sich in Dortmund schon stellen, ob er wirklich noch so einen Zugriff hat auf die Mannschaft und man dem dann auch noch vertrauen kann oder denen überhaupt zugehört wird, ja, als Trainer. Weil ich kenne das von mir ganz persönlich, wenn ich irgendwie mit einem Trainer so ein bisschen im Knatsch bin und der mir dann irgendwie eine Technikanweisung im Kugelstoßen gibt, ja, dann tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer oder schalte mal auf Durchzug. Für mich als Individualathlet nicht ganz entscheidend. In der Mannschaft sehr entscheidend, weil wenn vielleicht 8 Spieler das machen, was er sagt, und 4 sagen, oder 3 sagen, ich habe eine bessere Idee, dann habe ich keine Mannschaft mehr auf dem Platz. Und dann kann ich noch so gute Individualspieler haben, dann merke ich einfach, es funktioniert nicht. Und wir haben ganz viele Beispiele, sehen wir jetzt Mainz oder mein Heimatclub, der VfB Stuttgart, die nicht so ganz das große Geld haben, die aber die Spiele entwickelt haben durch das Mannschaftsgebilde, dann wahnsinnig starke Individualspieler dann rausbringen, wo dann eben auch Mannschaften wie Dortmund ja darauf aufmerksam werden. Und wie wir vorhin schon gehört haben, das war eigentlich das Erfolgskonzept von Borussia Dortmund. Klar verlieren sie dann gute Spieler, aber trotzdem waren sie in der nächsten Saison wieder vorne dran. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig.
Ja, absolut. Und ich glaube, du hast da einen guten Punkt. Und man könnte Eintracht Frankfurt, den Gegner vom Freitag, auch noch dazu nehmen.
Ich habe mal eine Frage an Andi. Du warst Weltklasse-Spieler, Spieler auf absolutem Top-Level. Ist es nicht so? Du hast auch viele Trainer erlebt. Ist es nicht so, wenn einmal dieser Respekt, diese Akzeptanz in so einer Mannschaft von einem Trainer schwindet, weg ist, das holst du dir doch als Trainer nicht wieder? Wie war es bei dir als Spieler?
Ja, ist auch ein Punkt. Natürlich von Anfang an ist es schon wichtig, dass, dass die Spieler zu ihrem Trainer nicht auf Augenhöhe sind, sondern so was zu meiner Zeit so schon einen gewissen Blick nach oben haben. Ja, und das Vertrauen da sein muss und dass man einfach das Gefühl haben muss, der Trainer, der ist hier der Kapitän an Bord und wir reißen die Segel hoch und der weiß genau, wie es in den Hafen reingeht. Ich glaube, dass natürlich durch die Öffentlichkeit, durch auch die Misserfolge, dass da auch ein Trainer in gewisser Weise angeschossen ist, aber in der Tat ist es schon so, dass der Trainer letztendlich der Mannschaft das Gefühl vermitteln muss, dass er absolut alles im Griff hat. Wenn er Spieler ständig rotieren lässt, wenn er Spieler vielleicht wie Sabitzer oder Emre Can auf andere Positionen stellt, wo sie sich vielleicht auch nicht so wohlfühlen, aber sich in den Dienst der Mannschaft stellen. Also wenn du diese Spieler, die ja auch schon, ich sag mal, auch eine gewisse Hierarchie in der Mannschaft vielleicht auch beanspruchen, wenn du diese Spieler eher durch Wechselspielereien oder durch auch, ja, die in Frage stellst, dann wird das natürlich auch nicht besser. Und das ist genau der Punkt, wo ein junger Trainer letztendlich dann auch lernen muss. Aber Nuri, ich sah ihn bei Borussia Dortmund lernen, das ist dann das andere Thema. Ich glaube, damit musste man rechnen, ich habe es ja auch schon gesagt.
Ein jüngerer Trainer tut sich ja da immer grundsätzlich schwerer. Ne? Also Vincent Kompany hat das gut hinbekommen, Sebastian Hoeneß bekommt das hin. Aber ich glaube, als jüngerer Trainer tust du dich immer ein bisschen schwerer, diesen Step zu schaffen, dann auch wirklich einen respektvollen Umgang oder dann auch dieses nach oben blicken hinzukriegen, wie wenn das jetzt vielleicht schon ein erfahrener Trainer, der schon lange dabei ist, dann eben schon von Grund auf kriegt, weil man einfach schon viel durchs Hörensagen mitbekommen hat.
Nico, wir haben ja unser Publikum auch gefragt, wie sehen Sie das eigentlich, dieser Vertrauensbeweis des BVB mit Nuri Sahin weiterzumachen? Ist das richtig oder falsch? Und Katharina kann uns mal aufklären, wie da das Meinungsbild ist.
Ja, wir wollen natürlich hören, was die Zuschauer, was die Fans so sagen. Da habe ich mir Bernd geschnappt, der kommt aus Saarbrücken, richtig?
Aus Saarlouis, ja.
Aus Saarlouis, genau genommen. Aber er trägt ganz offensichtlich das BVB-Trikot. Insofern kann er uns natürlich auch seine Meinung dazu sagen. Also es muss sowohl in die eine als auch in die andere Richtung immer wieder polarisierend wirken, wenn man sich unterhält mit den Fans, mit den Freunden. Wie ist das bei euch? Erstmal deine Meinung dazu. Glaubst du, ist es richtig, an Nuri Sahin festzuhalten?
Ja, ich würde zuerst mal sagen, ja. Weil heutzutage hat man zu wenig Geduld mit den Trainern. Und ich glaube, lass den Jungen machen, das wird schon. Man darf ja auch nicht vergessen, diese Verletzungsmisere, die da war, die spielten ja teilweise ohne Defensive.
Krankheiten dann zuletzt auch noch.
Genau.
Wurde auch gerade gesagt. Das heißt, du bist nicht dafür, dass ein neuer Impuls jetzt dann vielleicht auch noch mal neue Kräfte entfachen kann.
Das weiß ich nicht, ob ein neuer Impuls neue Kräfte freilegt. Das, keine Ahnung.
Was sollte dann stattdessen passieren?
Bitte?
Also wenn Sahin bleibt, wo glaubst du, ist jetzt der Ansatz?
Ja, das muss man sehen.
Ist die Spieler in die Pflicht genommen werden müssen?
Ja, sowieso. Das sind ja die Leute, die spielen.
Absolut. Ja,
absolut.
So, wie sieht das letzte Frage, wie sieht das bei dir im Bekanntenkreis aus? Wenn man sich unterhält mit den Freunden, mit den anderen Dortmund-Fans, sagen die, Sahin soll bleiben oder soll er gehen?
Och, das ist gemischt. Ich würde sagen 50-50.
Ja, also das hören wir hier auch bei uns in der Runde immer wieder. Ich bin sehr gespannt, wie es am Dopaphon ist, wie da die Meinung ist. 50-50 oder überwiegt dann doch eine Meinung? Danke, Bernd.
Danke.
Meiner Meinung nach sollte man Nuri Sahin so schnell wie möglich entlassen. Die ganze Saison ist verkorkst, es wurde alles noch schlimmer und jedes weitere Spiel ist ein weiter verschenktes und wird diese Mannschaft mit diesem Trainer nicht weiter nach vorne bringen.
Ich finde es richtig, dass der BVB an Nuri Sahin festhält. Nur sollte sich Nuri Sahin trauen, die überheblichen Spieler mal auf der Bank sitzen zu lassen.
Borussia Dortmund muss ganz klar die Reißleine ziehen. Das Projekt Borussia Dortmund ist einfach zu groß für Nuri Sahin und Dortmund sollte jetzt mal einen Trainer holen, der wirklich Erfahrung mitbringt.
Also ich bin nicht der Meinung, dass der Trainer das Problem ist. Das haben wir jetzt schon 10-mal gemacht. Die Fehler liegen ganz woanders. Man muss sich mal fragen, warum die Mannschaft so spielt, wie sie spielt seit 10 Jahren.
Also soweit Ihre Meinung am Dopafon. Da war vieles drin, was wir gleich hier auch noch mal vertiefen wollen. Die Mannschaft, aber auch das, was du sagtest, strukturelle Dinge, die Führungsetage beim BVB, alles spielt ja da eine Rolle. Und wir schauen auch auf den Gegner vom Freitag. Und da gab es eine ungewöhnliche Szene. Ein Spieler, das ist noch nicht bestätigt, aber wird den Verein verlassen Richtung Manchester City, Omar Marmoush. Und der wird gefeiert von seinen dann bald ehemaligen Mitspielern und von den Fans von Eintracht Frankfurt. Auch über diesen Verein sprechen wir, denn die haben so ein bisschen das Geschäftsmodell der Dortmunder übernommen.
Das ist
die
so.
Entwickeln Spieler und verkaufen die für viel, viel Geld und machen dann was draus. Das nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Blauer Himmel in München. Und das ist die Innenansicht hier vom Airport Hilton am Flughafen. Wir sind beim Stahlwerk-Doppelpass, gehen in die nächste Runde, bleiben beim BVB und wollen unsere Runde noch erweitern mit unserem BVB-Reporter Manfred Sedlmayr, den wir ganz am Anfang der Sendung schon kurz gesehen haben, dem wir jetzt noch einen Applaus ins kalte Dortmund rüber schicken. Hi Manni.
Hallo nach München, grüß euch.
Und Manni, es tut mir leid, ich hab dich schon wieder zum Sedlmayr. Du bist der Sedlbauer. Es tut mir leid. Also das ist mit
diesem. Ich verzeih dir, Flo.
Okay, gut. Dann sind wir wieder gut miteinander. Lass uns kurz über eine Szene sprechen, weil die wollen wir noch aufklären. Wir haben gesehen, die Mannschaft des BVB in Frankfurt nach Spielende. Da gab es so ein bisschen, ja, offensichtlich ein bisschen Zwistigkeiten. Wann gehen wir rein? Der Kapitän Emre Can, wir sehen es gerade, ging dann zu Schlotti, Nico Schlotterbeck, und hat ihm da deutlich erklärt, jetzt ist gut. Oder was sind da für Hintergründe? Was hast du da erfahren? Warum war man sich da nicht einig in der Truppe, wie man sich mit den Fans da auseinandersetzen soll, wie nah man rangeht, wie lange man bleibt? Erzähl uns mal deinen Kenntnisstand.
Ja, genau. Fakt ist, dass es natürlich nach dieser Niederlage gegen Frankfurt auch aus dem Dortmunder Block einige Pfiffe gab und die Mannschaft hat sich dann eben gestellt, allerdings schon mit einer gewissen Distanz, und dann wollte Emre Can eben, dass die Mannschaft geschlossen wieder in die Kabine geht, und er war da somit der Einzige, der da erst den Rückweg angetreten hat, und das hat ihm dann eben nicht so gut geschmeckt und hat dann eben die Mannschaft aufgefordert, doch bitte mitzukommen. Und Nico Schlotterbeck, der stand so ein bisschen in der ersten Reihe und er war ja auch einer der Spieler, die schon in Kiel den direkten Kontakt mit den Fans gesucht haben. Da gab es ja dann auch eine sehr emotionale Aussprache mit den Kapos, und ja, das wollte der Kapitän der Dortmunder eben nicht und wollte dann eben ja, die Mannschaft geschlossen in die Kabine bringen.
Mike, du als ehemaliger Spieler hast ja die Szene auch gesehen, die Manni ja gerade auch angesprochen hat, beim Spiel Kiel. Ja. Da gab es ja dann eine sehr emotionale Ansprache von dem Capo der Ultras. Da wollte man jetzt offensichtlich nicht wieder so nah in den Kontakt gehen mit den Fans,
ja,
richtig?
Ich kenne das ja leider, habe ja das ein oder andere Mal Abstiegskampf gespielt, und da kommt das ja öfter vor. Und dann ist es schon so, dass du dich natürlich dann auch mal stellst, aber dass du dich nicht jedes Wochenende stellst und nicht dann so nah dran gehst. Und wir haben ja auch im Vorfeld
drüber gesprochen. Was heißt denn diese Stellen? Wirst du da beschimpft oder was?
Ja, natürlich, man sieht das ja, ob das jetzt in Darmstadt war, ob das jetzt in Kiel war. Bei anderen Mannschaften sieht man es ja auch, dass dann die Kapos natürlich deutliche Worte finden, dass die Fans deutliche Worte finden. Völlig legitim, ist auch richtig so. Aber dieser Situation willst du dich als Mannschaft auch nicht jedes Wochenende aussetzen. Und dann war jetzt unser Gefühl, wir haben ja auch vorher kurz drüber gesprochen, dass es, glaube ich, intern eine Absprache gegeben hat, zu sagen, okay, wir gehen heute, falls wir verlieren, nicht ganz so nah dran, sondern wir gehen dann geschlossen rein. Wenn das aber nicht der Fall war, so wie es gerade gesagt wurde, sondern nur, dass dann Emery gesagt hat, komm, reicht jetzt, wir gehen rein, dann kannst du ihm die Binde gleich wegnehmen, weil das geht dann nicht. Weil wenn die Spieler sich stellen wollen, dann sollen sie hingehen. Aber wenn es halt die Absprache gab, dann verstehe ich Emre Can, dass er dann sauer ist auf Schlotterbeck, weil dann sieht es so aus wie, ey, Emre Can sagt jetzt, wir gehen rein, aber eigentlich will ich noch bleiben. Also das ist dann natürlich, das wissen wir nicht genau, aber wenn es nicht so war, dass es keine Absprache gab, dann ist das eine No-Go-Aktion.
Grundsätzlich wirft das alles kein gutes Licht auf Emre Can als Kapitän, dann vor dem Gästeblock, vor den Dortmunder Fans dann diesen Streit anzufangen in einer Lage, wo du eh weißt, diese Mannschaft harmoniert nicht. Und das, nachdem Emre Can kurz zuvor, also ich bin in der Kreisliga B bei Viktoria Kirchderne.
Wie heißt der Verein?
Viktoria Kirchderne.
Viktoria Kirchderne.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Wenn ich im Mittelfeld den Ball verliere und dann stehen bleibe, so wie es Emre Can getan hat, vor dem 0:2, dann weiß ich aber, wer in den nächsten zwei Spielen nicht im Kader steht. Und Emre Can hat das gemacht als Kapitän von Borussia Dortmund und im Übrigen schon zum zweiten Mal ebenfalls in Madrid eingewechselt worden, nicht hinter Vinicius Junior hergelaufen. Und das machst du einfach.
Wunderbar, wer will, gut, der ist ein bisschen schneller.
Nein, er ist getrabt. Also ist wirklich, er war nicht bei 100%. Ist ihm auch angekreidet worden. Und das machst du eben nicht als Kapitän von Borussia Dortmund.
Also ich sehe, wir können, ich finde auch hier, es projiziert sich immer alles auf Emre Can. Also Emre Can ist nicht dafür schuld, wenn der 67-Jährige in Dortmund geblitzt wird. Das Gefühl habe ich langsam. Und es ist, schon, es ist ein Unterschied. Wenn Emre Can als Kapitän und die Entscheidungsgewalt hat er ja, zu sagen, wir gehen da geschlossen hin und dann gehen wir auch wieder. Ich finde, dann ist es doch ein Problem innerhalb der Mannschaft und nicht dann von Emre Can, wenn dann irgendwelche Jungs meinen, wir bleiben dann doch vielleicht länger stehen als Alibi. Ja, ich stelle mich ja euch Fans, weil... Also Nico Schlotterbeck war ja derjenige, der bei dem Spiel zuvor auch dann mit dem Capo, wie du es angesprochen hast, gesprochen hat. Der Capo hat den da schon ordentlich auch am Hals gepackt und gezogen. Da hat Nico Schlotterbeck ihm die Hand da weggeschlagen. Also das stimmt ja. Und das ist ja ganz gefährlich gerade bei Borussia Dortmund. Wenn es zwischen Fans und Mannschaft irgendwann nicht mehr stimmt, dann hat der Verein viel größere Probleme, als wir jetzt gerade besprechen. Und innerhalb der Mannschaft, wenn Emre Can sagt, wir gehen rein, dann muss die Mannschaft ihm auch folgen. Und wenn sie das nicht macht, dann hat die Mannschaft intern auch einfach viel zu große Probleme und beschäftigt sich mit seinen eigenen Egos viel mehr als mit dem Gesamtkonstrukt. Das geht nicht.
Aber das ist ja genau der Punkt so ein bisschen. Ne? Die Mannschaft muss funktionieren. Das steht eigentlich über allem, dass ich als Team agieren kann und Tore schießen kann. Ich finde immer einen Vergleich, wenn man an die Weltmeisterschaft denkt, von Deutschland, wo es um die Kapitänsbinde ging. Ja? Und da gab es ja auch Riesendiskussionen irgendwie in der Kabine. Macht man jetzt irgendwie eine Pose gegenüber der FIFA oder gegenüber der UEFA? Zeigt man das, dass man das nicht gut findet wegen der Regenbogenflagge oder so? Und dann hat man auch gemerkt danach, die Mannschaft hat nicht so gebrannt für das, was sie eigentlich erreichen wollen, wie das, was sie eigentlich können, was man auch jetzt wieder sieht in der deutschen Nationalmannschaft. Und dann ist das in Dortmund meiner Meinung nach genau dasselbe. Und
den
das
Eindruck kann man auf jeden Fall haben. Ich wollte Manni noch mal mit reinnehmen. Man hat schon das Gefühl, das ist zumindest das, was Ricardo so sagt, es gibt so ein paar Buh-Männer irgendwie für das Umfeld beim BVB in der Mannschaft. Da gehört sicher Emre Can dazu. Du bist Tag für Tag, Woche für Woche mit der Mannschaft unterwegs, im Stadion, erlebst Fans. Kapriziert sich der Unmut auf wenige Personen oder ist der Eindruck hier aus dem fernen München ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz korrekt?
Also grundsätzlich projiziert sich natürlich dieser Wut auf die komplette Mannschaft, das ist klar. Aber, und da gebe ich Ricardo natürlich schon recht, nimmt man sich immer dieselben Buh-Männer raus. Und das sind dann vor allem auch die Spieler, die eigentlich Leistungsträger oder Führungsspieler sein wollen, muss man sagen, weil aktuell sind sie es nicht. Und dazu gehört eben der Kapitän Emre Can, dazu gehört aber auch Gregor Kobel, der ja in den letzten Wochen immer wieder Schwierigkeiten hat, gerade mit dem Ball am Fuß. Dazu gehört auch Marcel Sabitzer, der ja zum Beispiel dann auch gegen Frankfurt gar nicht aufgestellt wurde. Auch ein Jule Brandt hängt so durch. Und das sind eben die Spieler, auch ein Serro Guirassy, von denen man einfach viel, viel mehr erwarten darf. Und das schmeckt den Fans eben auch überhaupt nicht, dass die ja weder spielerisch vorangehen, dass man da irgendwie mal gute Spiele oder gute Aktionen sieht, noch eben emotional. Und ich glaube, das ist den Fans auch eben ganz, ganz wichtig, dass da mal einer ist, der einfach mal dazwischenhaut, der mal ein Zeichen setzt auf dem Platz oder auch neben dem Platz mal Sachen ganz klar anspricht. Und ja, diese Führungsspieler, die fehlen einfach beim BVB an ja aktuell allen Ecken und Enden. Das muss man so deutlich sagen. Und ja, genau solche Typen wünschen sich aber die Fans eben ganz, ganz dringend für ihren Verein.
Und eigentlich ist ja so ein Typ damals mit dir Europameister geworden, 96, und der ist jetzt Berater beim BVB, Matthias Sammer. Der hat ja das alles verkörpert, was Manni jetzt gerade zu Recht gesagt hat, was sich BVB-Fans von ihren Führungsspielern auf dem Feld versprechen. Wie siehst du seine Rolle? Er ist der Berater, aber offensichtlich reicht die Beratung nicht, oder wie siehst du seine Rolle?
Ja, gut, der Matthias ist natürlich aufgrund seiner Historie und seiner Leistung in der Vergangenheit ist natürlich ein absolutes Standing auch, nicht nur im Verein, sondern auch in Deutschland. Natürlich, wenn du Berater von Borussia Dortmund bist du natürlich auch mit in der Verlosung, wenn es vielleicht auch mal jetzt nicht so läuft. Man kann nicht immer nur sagen, man wird deutscher Meister und alles schön und gut. Ja, ich bin der Meinung, dass der Matthias natürlich schon da auch den Fokus da auf die Mannschaft und auf oder das erkennt, was im Moment da abläuft. Er berät. Ein Berater berät, steckt ja da drin. Ich glaube.
Willst du was zahlen dafür? Ja,
ein Berater berät.
Ich finde schon. Hast du Geld oder hast du
die Frage?
Aber komm, wir leihen dir auch mal.
Nee, kein Problem. Leihen brauchst du nicht.
Nee, ist da. Okay.
Ich glaube.
Ja?
Ich glaube schon, dass der Matthias da seine Meinung einbringt. Und ich glaube auch, dass er auch
hören Sie ihm nicht zu oder
auch,
was oder
in der Vergangenheit mahnende Worte gefunden hat. Ja, es gibt ja nur diese zwei Sachen. Entweder hören Sie ihm anscheinend nicht richtig zu oder er hat letztendlich falsch beraten.
Aber wo ist dann der
ganz
Mehrwert?
Einfach.
Aber wenn es ja so ist, wie du sagst, wo ist dann der Mehrwert von Matthias Sammer für Borussia Dortmund?
Der Mehrwert ist natürlich Erfahrung. Er war selbst Trainer. Er hat selbst viele Situationen in seiner Karriere gehabt, die auch prekär waren, die nicht einfach waren. Und ich denke, dass er da eine Menge einbringen kann. Im Nachhinein zu sagen vielleicht, gerade jetzt hat man ja in den letzten Tagen so gehört, naja, Matthias hat es schon vorausgesagt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Keiner kann etwas voraussagen, dass es irgendwann mal schlecht läuft. Sondern ich denke, dass gerade jetzt in der Führungsetage der Zusammenhalt sehr, sehr eng sein muss, sehr informativ, der Austausch muss da sein, man muss enger zusammenrücken. Man hat im Moment so das Gefühl, dass es ein bisschen wirr ist, ja, gerade mit der Vertragsverlängerung mit Kehl. Wer war richtig dafür, wer war nicht dafür? Was ist mit dem Trainer, Rückendeckung, ja, nein? Wie ist die Führung, was ist mit Aki Watzke letztendlich? Der wird sicherlich auch dabei sein mit Lars Ricken. Also du hast also ein großes Gebilde und sehr viele Experten, viel Fachkompetenz, das hat man, aber am Ende des Tages ist es so, entschieden wird es auf dem Platz. Und so ist dann auch die Gefühlslage beim Verein, entscheidet sich immer in diesen 90 Minuten, was die Mannschaft letztendlich präsentiert und anbietet.
Die große Frage ist ja, wenn man sich irgendwann entscheidet, Nuri Sahin, das Projekt ist gescheitert, wir trennen uns, können dann alle anderen aus der Führungsetage eigentlich da bleiben oder gehen dann manche mit oder müssten manche mitgehen? Wie siehst du das?
Ja, das ist die nächste Frage. Also für mich ist Nuri Sahin auch nicht das Hauptproblem bei Borussia Dortmund. Wenn wir uns jetzt die Bilanz angucken, klar, das muss er sich ankreiden lassen. Der BVB ist historisch schlecht in ein Kalenderjahr gestartet. Unter Nuri Sahin ist es tatsächlich dazu gekommen, dass Auswärtsspiele für BVB-Fans zu Katastrophentourismus sich entwickelt haben. Und nichtsdestotrotz, wenn Nuri Sahin am Ende ausgetauscht würde, viele Probleme bei Borussia Dortmund werden trotzdem bleiben. Und ich gerne noch mal was zu der Personalie Sammer. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, wie er gesprochen hat, nach dem Spiel in Madrid war es, glaube ich. Da hat er so eine Brandrede gehalten, die dann auch übersetzt werden musste. Hat er so gesagt, wie ich bin Deutscher, aber kann nicht verlieren. Und, das ist tatsächlich genau die Frage. Er hat da klare Worte gefunden. Der BVB, wir trauen uns nicht mehr zu verteidigen. Ist es wirklich so, dass er das der Öffentlichkeit erzählt, aber nicht intern der Mannschaft? Und wenn ja, wenn er es ihnen erzählt, warum hören sie denn nicht auf ihn? Und das ist genau das, was du sagst, Ricardo. Welchen Einfluss hat Matthias Sammer in dem Gesamtkonstrukt, was ja auch relativ undurchsichtig ist? Also anders als bei anderen Vereinen, wo man genau weiß, Markus Krösche hat die Macht bei Eintracht Frankfurt.
Fangen wir gleich noch zu, ja.
Borussia Dortmund damals, da haben Jürgen Klopp und Michael Zorc in engem Austausch. Das war alles. Jetzt hast du beim BVB Ricken, Kehl, Mislintat, Sammer. Du weißt gar nicht mehr, wer ist überhaupt irgendwo zuständig? Wer hat die Entscheidungsgewalt? Wie sind die Hierarchien aufgebaut? Also und für mich bemerkenswert.
Und Andi Möller sagt, in der Situation müsste man jetzt noch enger zusammenrücken und mit einer Stimme sprechen. Und das wollte ich Manni noch mal fragen. Hast du den Eindruck, dass das passiert, dass man enger zusammenrückt? Oder gibt es auch in der Führungsetage unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Strömungen?
Naja, dass man sich da unterschiedlicher Meinung ist, ja, das war in den letzten Wochen und Monaten schon so. Man hat das ja immer so verkauft, als wäre das natürlich auch positiv, Diskussionen anzuregen. Und ich glaube, das stimmt schon so. Aber wenn wir jetzt gerade auf Nuri Sahin gucken, da war man sich eigentlich im Winter felsenfest sicher, dass man auf jeden Fall die Zukunft mit ihm planen möchte. Dann kam natürlich diese peinliche Pleite in Kiel und ich glaube schon, dass da auch die Spannungen innerhalb des Vereins auch im Hinblick auf Nuri Sahin natürlich zugenommen haben, dass es da jetzt auch mittlerweile schon die eine oder andere Meinung gibt, die sich nicht mehr deckt, und dafür braucht es jetzt natürlich auch Ergebnisse, dass man diesen Weg, den man jetzt ja auch bekräftigt hat, nochmal weiter gehen möchte. Aber dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt bei einem Verein wie Borussia Dortmund, gerade mit diesen Personen, ihr habt sie ja alle angesprochen, das ist selbstverständlich und lässt sich bestimmt in diesem Machtgeflecht, was ja durchaus ja schon sehr, sehr verworren ist, nicht verhindern.
Ja, dann machen wir an dem Punkt mal einen Strich drunter für heute unter den BVB. Am Dienstag schon Endspiel für Sahin oder glaubst du, das geht weiter?
Ich glaube, egal wie es ausgeht, ob Dortmund verliert oder gewinnt, Nuri Sahin bleibt Trainer beim BVB.
Gibt's
Ich habe gedacht, dass sie ihn nach der Frankfurt-Niederlage schon rausschmeißen. Deshalb, ich glaube, es ist ein Endspiel. Aber Borussia Dortmund, können wir festhalten, macht Frust auf mehr.
Du bist gut in Form. Das ist gut, wenn du spät kommst.
Ja, ja, ausschlafen.
Ja, Dienstag Champions League. Wir sprechen gleich weiter über Eintracht Frankfurt. Da läuft es ja richtig gut. Manni, danke dir. Grüße nach Dortmund. Danke wie immer für deinen Input. Also Eintracht Frankfurt, und dann sprechen wir noch über eine halbe Portion, aber nur was seine Silhouette angeht. Den erschlankten Jürgen Klopp, den Head of Global Soccer bei RB, hier bei seiner Pressekonferenz in Salzburg. Wir sprechen über diesen Charismatiker gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Doppelpass geht in die nächste Runde. Wir kommen gleich zum Thema Eintracht Frankfurt, weil es ein paar besondere Szenen gab. Aber eins vielleicht noch zum BVB. Es gab ja immer mal wieder, also bei Rose saß Terzic schon oben, bei Terzic saß Sahin schon auf der Bank. Und jetzt, Conny, führt man schon Erik ten Hag durchs Stadion bei den letzten zwei Spielen. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch, oder?
Ja, zumindest habe ich das gelesen. Also Erik ten Hag wurde durch den Business-Bereich irgendwie geleitet. Also wenn er es tatsächlich am Ende wird, dann muss ich sagen, das macht man nicht. Also Nuri Sahin, Dortmunder Junge, der gerade in einer schwierigen Situation ist, dann noch das aufzuheißen, ich meine, die Presse hat darüber berichtet, das ist heavy.
Ja, absolut. Aber wir kommen, wie versprochen, zu Eintracht Frankfurt und da zu einem bevorstehenden Abschied eines großen Spielers, der viel Geld in die Kassen der Eintracht spülen wird.
Ja, und da müssen wir nochmal das, was Conny vorhin gesagt hat, mit aufgreifen. Da sieht man vor allem einen Mann, einen großen, starken Mann in der Front mit Markus Kröscher, dem Sportvorstand, der seit Juni 2021 dort im Amt ist. Und dann haben wir noch Axel Hellmann als Vorstandssprecher, als Eintracht-Chef, fast so ein bisschen im Hintergrund, muss man sagen. Und dann Timo Hardung als Sportdirektor. Also die machen beide ihre Sache, ihre Aufgaben sicherlich auch zusammen. Aber wie gesagt, man erkennt vor allem Markus Kröscher ganz vorne. Und da sagte Florian gerade schon, da geht es jetzt um den nächsten richtig großen Transfer, den er da gerade einfädelt mit Manchester City, Omar Marmoush, der für roundabout 80 Millionen abgehen soll. Das sind dann übrigens noch mal 20 Millionen mehr, als damals Erling Haaland in die Kassen des BVB einspülte, der auch zu Manchester City ging. Und sich dann übrigens jetzt einreiht in eine wahnsinnige Mega-Deal-Liste von Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Wenn man nochmal bedenkt, Omar Mamouche, der kam ja ablösefrei von Wolfsburg, dann haben wir Kolumwani, der 2022 ebenfalls ablösefrei kam vom FC Nantes, ein Jahr später für 95 Millionen an PSG ging. Man kann weitermachen mit Lindström, 30 Millionen eingebracht, Pacho 40 Millionen. Also insgesamt sind es bei Markus Krösche 325 Millionen Transfereinnahmen. Wenn man da nochmal die Ausgaben abzieht, dann sind wir von einem, beziehungsweise bei einem Überschuss von 160 Millionen. Das ist schon Wahnsinn. Und wenn man es dann eben nochmal in Bezug auf den BVB bringen möchte, weniger Köche am Brei und der scheint, zumindest sieht es nach außen so aus, zu schmecken.
Also jetzt, also ich wollte, also
das glaube ich dann nicht.
Ich wollte schon bei Gang und Ging, wollte ich schon, aber jetzt mit den Köchen und dem Brei, also.
Komm, ich leih dir was.
Aber ja, selbstverständlich.
Ach, oh, das ist aber ein Gentleman.
Das ist doch rechte Tasche, linke Tasche. Ja, ja. Eins hält doch
aber
zusammen.
Aber wir beiden euch gerade gestritten haben, wer ihr das Geld zahlt. Das ist gut.
Der eine Crew.
Aber lass uns bei dem Thema bleiben, was Katharina aufgemacht hat. Ja, diese Führungsetage bei der Eintracht, der Job, den Markus Krösche macht, die Ruhe im Hintergrund und was jetzt Dino Topmöller, der sich auch freigespielt hat, da mit seiner Mannschaft so abbrennt. Also das ist schon gut, ne?
Ja, absolut top. Bei Eintracht Frankfurt hatte man ja auch letzte Saison so ein bisschen am Dino Topmöller so ein bisschen gezweifelt, aber dort wird wirklich nur mit einer Stimme gesprochen. Das ist Markus Krösche. Natürlich gibt es einen Timo Hardung als Sportdirektor, aber der mehr an der Mannschaft dran ist. Ich glaube, da gibt es Trainer und sportliche Führung und Axel Hellmann natürlich, der das ganze Gebilde, den ganzen Verein, den ganzen Club im Auge behält. Also im Moment top aufgestellt, optimal.
Ja. Omar Mamouche wird den Verein verlassen, hat ja auch nicht gespielt gegen Dortmund. Trotzdem haben sie gewonnen. Ist das eigentlich so selbstverständlich, dass einer, der dann im Winter geht, so verabschiedet wird, sowohl von der Mannschaft als auch von den Fans?
Ja, das ist Eintracht Frankfurt. Und Omar Mamouche ist halt jemand, der bodenständig ist, der auch nah an den Fans ist, der einfach auch was zurückgibt. Und das zahlen die Fans ihm jetzt auch zurück. Und so eine Verabschiedung, das ist natürlich Gänsehaut am ganzen Körper, weil das ist nicht normal, aber das hat er sich absolut verdient. Auch in den Statements danach hat ja auch jeder gesagt, was er für ein toller Typ ist. Und ich glaube, dieses Sportliche ist das eine, deswegen absolut zu Recht auf die Insel. Aber menschlich ist das, glaube ich, ein ganz, ganz feiner, toller Typ, der auch jedem, ob das der Zeugwart ist, ob es die Putzfrau ist, der ist jedem gegenüber auf Augenhöhe. Und das hast du nicht immer.
Und wenn du dann dein Gehalt versechs, versieben, verachtfachen kannst, ja, zu Manchester City gehen kannst, dann gönnen das auch die Kollegen, ja, auch die Fans, offensichtlich absolut. Omar Mamouche und sein Trainer, sein dann bald Ex-Trainer Dino Topmöller hat sich auch sehr wertschätzend geäußert.
Ich glaube, am Ende die Bilder, die sprechen einfach Bände, wie die Jungs ihn gefeiert haben, wie das Stadion ihn gefeiert hat. Das ist ein Gänsehautmoment gewesen, den ich mit Sicherheit so nicht vergessen werde. Die Jungs haben einfach weitergemacht und das ist halt, worauf wir sehr stolz sind, dass es einfach diese Gruppe ist, dieser Spirit ist, weil jeder von uns hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen, dass Omar scheinen konnte. Natürlich hat er uns brutal geholfen und wir werden ihn als Spieler vermissen, aber noch viel mehr als Mensch.
Ja, schöne Worte, die er da findet. Ja. Wenn man es ganz krass sagen will, eine Halbserie absolut mega performt und dann ruft schon Man City. Siehst du da eine Position für ihn, eine Rolle für ihn in diesem Sammelsurium von Superstars?
Also Pep Guardiola sieht auf jeden Fall eine, ja, sonst wird das nicht machen. Aber also ich meine, wenn man sich mal jetzt das anschaut, bei Manchester City läuft es das erste Mal seit 10 Jahren irgendwie gefühlt nicht. Und dann kommen die auf die Idee, wer könnte uns jetzt aus dieser Misere helfen? Und dann kommen die auf Eintracht Frankfurt und auf Omar Mamouche. Also das muss man sich wirklich mal vorstellen. Ja. Das ist schon, das spricht natürlich auch für die Frankfurter, aber dass man das große Manchester City dann direkt auf Omar Mamouche und Eintracht Frankfurt kommt, der jetzt dann dafür sorgen soll, dass Manchester City nicht die schlechteste Saison seit einem Jahrzehnt spielt, das ist schon bemerkenswert.
Ja, absolut. Ich meine, die bisherigen Abgänge, was so die Stürmer angeht, ja, Kolo Muani vorher, auch Jovic, Alea, die haben alle dann, als sie von Frankfurt weg waren, nicht so funktioniert. Also bist du optimistisch, dass der einfach so weitermacht jetzt wie bei der Eintracht, auch bei Man City?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also man hatte schon den Eindruck, dass er in diesem Eintracht-Konstrukt einfach überragend funktioniert hat und sein Potenzial mehr als ausschöpfen könnte. Und das, nachdem die Eintracht ja auch belächelt wurde dafür, dass sie ihn verpflichtet haben vor 2 Jahren. Und ich finde das jetzt auch, um nochmal kurz auf die Fans und auf Omar Marmoush zu sprechen zu kommen, ich finde das aus beiden Perspektiven eine überragende Story. Also erstmal die Fans, die fast Tränen in den Augen haben und sagen, danke, sie haben ihn ins Herz geschlossen. Aber auch Omar Marmoush, das haben wir im Übrigen auch schon anders gesehen in der Bundesliga. Auch da denke ich wieder an Borussia Dortmund. Ein Ousmane Dembélé, der versucht, sich wegzustreiken. Auch ein Pierre-Emerick Aubameyang. Aber wenn wir uns die Bilder da aus dem Waldstadion angucken, dann muss ich sagen, das war ein sehr, sehr würdevoller Abschied.
Und er wird jetzt Mannschaftskollege von Erling Haaland. Jo. Nico, du hast wahrscheinlich auch mitbekommen, dass der jetzt einen Vertrag bis, weiß ich nicht, also 9,5 Jahre läuft der jetzt noch. Und zu ganz guten Bedingungen, wie ich gehört habe, 600.000 Euro in der Woche.
Ja, so wie in der Leichtathletik.
Ja, genau, so ähnlich, so wie bei euch.
Ja, genau.
Was kannst du das noch fassen, dass dann Spieler, dass dann Fußballspieler über jenseits der 30 Millionen verdienen im Jahr?
Ja, das ist natürlich Wahnsinn, ja, als Leichtathlet, da schlackern meine Ohren, ja, grundsätzlich, aber das hat ja auch, irgendwo kommt das ja her und das ist eben der Markt, das ist der Fußballmarkt, da ist wahnsinnig viel richtig gelaufen in den letzten Jahrzehnten, damit sich das so entwickelt hat, damit das so ein Riesensport wird. Ja, über das Geld, klar, da kann man diskutieren, aber was die Aufmerksamkeit angeht, das Standing angeht, das Fußball, da würde ich mir manchmal schon wünschen, dass sich der ein oder andere Verband in anderen Sportarten, wenn die sich da mal eine Scheibe abschneiden und versuchen da ein bisschen sich auch weiterzuentwickeln und das Ganze zu professionalisieren, diese Summen nicht vorzustellen, vor allem was alles von der Insel da kommt, das ist völlig brutal, aber irgendwo kommt die Kohle her und deswegen passiert es da auf dem Markt, entweder braucht es Regularien, um das irgendwie zu strukturieren, kommen wir sicher nachher auch nochmal drauf, wenn es dann um RB Leipzig geht und den Einfluss von Red Bull und wie sie auch alle heißen, aber klar, 600.000 in der Woche, wenn du da als Spieler, kann ich jeden Spieler verstehen, der dann sagt, ja, mach ich mal, den Haaland, guter Mann, kann alles, kann auch Kopfbälle, das habe ich immer nicht so ganz verstanden in meiner Fußballzeit mit dem Kopfball, aber deswegen.
Ja, finde ich schön, dass du das so neidfrei einordnen kannst. Absolut. Aber es ist bemerkenswert, was da bezahlt wird bei Manchester City und auch Omar Marmoush wird sicher was tun für den Kontostand auf seinem Girokonto. Sei ihm gegönnt. Und man hört es bei dir ein bisschen. Ich fange auch jetzt an zu schwäbeln. Herr Ilsch und du bist.
Ja,
wir
ja.
kommen jetzt nach einer kurzen Pause zu deinem Verein, zum VfB Stuttgart. Ein Spot und dann sprechen wir über die Mannschaft, die jetzt wieder in den Champions League-Rängen steht und sich echt berappelt hat, den VfB und Sebastian Hoeneß. Gleich zurück. Wir sind zurück. Da wurde noch gerade so ein bisschen über diese Zahlen gesprochen, ob das dann brutto oder netto ist. Aber das spielt dann ehrlicherweise auch keine so eine große Rolle mehr, wenn sich dann mal hoch im zweistelligen Millionenbereich bewegt. Wir kommen zum VfB Stuttgart. Ich habe es gesagt, Nico schaut da natürlich mit großer Freude zu. Warst auch im Stadion jetzt. Und die Situation hat sich richtig geändert, wieder positiv geändert. 9 Punkte in 25. Sebastian Hoeneß und seine Mannschaft sind wieder da, wo sie letzte Saison auch waren, nämlich in den Champions League-Rängen.
Der VfB Stuttgart ist wieder da, wo er in der letzten Saison war, auf einem Champions League-Platz. Das erste Mal in dieser Saison.
Wir haben gerade ein gutes Gefühl in der Mannschaft. Wir haben einen guten Spirit, aber ich will es gar nicht zu sehr breit treten. Wir sollten es als Mannschaft einfach konservieren, mitnehmen.
3 Spiele, 3 Siege. Der Start ins neue Jahr perfekt. In der englischen Woche gegen den direkten Champions-League-Konkurrenten Leipzig 2:1. Jetzt ein souveränes und nie gefährdetes 4:0 gegen Freiburg. Ebenfalls ein Mitstreiter ums internationale Geschäft.
Da gab es wirklich nicht viel zu kritisieren.
Und der VfB hat die kurze Winterpause offensichtlich dafür genutzt, an seinen Schwächen zu arbeiten. Gegen Freiburg fielen 3 Tore nach Standardsituation. Fast so viele wie vorher in der gesamten Saison. Mit Woltemade, Undav und Demirovic trafen alle Stürmer. Mit ihren Saisontoren 6, 7 und 8. 2 von ihnen sind Neuzugänge. Die Abgänge beim VfB sind schon vergessen. Die Startelf gegen Freiburg war die jüngste unter Sebastian Hoeneß. Mit 4 Änderungen hat der Trainer wieder ordentlich rotiert. Er muss es, bei 7 Spielen in den nächsten 3 Wochen. Er kann es aber auch, weil der Kader breit genug ist. Schon am Dienstag geht's in Bratislava in der Champions League um die letzte Chance aufs Weiterkommen. Aber in dieser Form spielt Stuttgart nächste Saison wieder Champions League.
Ja, Nico, du darfst gerne applaudieren für deinen Verein. Du trittst ja für die Leichtathletikabteilung des VfB Stuttgart an.
Genau.
Wie gesagt, du bist eigentlich bei jedem Heimspiel im Stadion, ist relativ nah dran an der Mannschaft. Ist diese Voraussage, die wir am Ende dieses Beitrages da mal aufgestellt haben, die spielen auch nächste Saison Champions League, weil sie unter die ersten 4 kommen. Würdest du da mitgehen oder bist du noch vorsichtig?
Wünschenswert auf jeden Fall. Also wenn man jetzt die ersten 3 Spiele sieht, das haben sie toll gemacht. Wie wir schon im Beitrag gehört haben, was sehr faszinierend ist, zum einen, dass sie wirklich jetzt auch Standards können. Wahnsinnig viele Kopfballtore auf einmal auch machen. Also wirklich, ich habe schon gestern im Stadion habe gedacht, was machen die jetzt mit Absicht, wenn ich heute hier sitze. Weil Kopfball, wie gesagt, das war immer so. Also bei Demirovic hätte ich verstanden, wenn er den Fuß nimmt oder so. Ne? Also das wäre vielleicht besser gewesen. Nein, also Spaß beiseite, die machen das wirklich toll. Jetzt haben sie auch noch zu 0 gespielt. Also gerade in der Abwehr hat man ja wahnsinnig viele Spieler im Sommer verloren. Wichtige Leistungsträger, beide Innenverteidiger mit Ito und Anton.
Ja, genau.
Und das hat man jetzt ausgeglichen. Und ich denke, jeder träumt davon und jeder wünscht sich das, wieder Champions League zu spielen. Und wenn sie so weiterspielen, wie sie es jetzt in den ersten 3 Spielen gemacht haben, dann haben sie sich auch mehr als verdient.
Gefällt dir der VfB? Du hast vorhin Leverkusen gesagt,
ja,
auf die du erst schaust. Aber was sagst du zum VfB?
Ja, mit einem Auge auch zum VfB. Aber die Jungs spielen wirklich einen super Ball. Es macht Spaß zuzuschauen. Und jetzt auch Standard-Tore. Also ja, das wird schwer für die anderen Anwärter um die Champions League, wenn man da jetzt an vielleicht auch an Leipzig denkt oder an Borussia Dortmund. Da ist mit dem VfB und Leverkusen sind da 2 richtig starke Mannschaften im Moment in Position. Ne?
Und man sieht, Mike, ich glaube das zumindest, du kannst es viel besser beurteilen, man sieht eine Handschrift des Trainers.
Voll, zu 100%. Da sind wir wieder bei dem Thema. Der Trainer ist und bleibt die wichtigste Person in so einem Mannschaftsgebilde. Sebastian Hoeneß ist ein Trainer, der die Spieler besser macht. Guck mal, wer da ist. Stiller, Nationalspieler geworden. Maxi Mittelstädt ist mit Hertha abgestiegen. Er macht ihn zum Nationalspieler. Katsior, dann Undav. Also der hat einfach, der macht die Spieler besser. Mhm. Und er hat einen ganz klaren Plan. Die Spieler wissen, was sie zu machen haben. Die kennen die Laufwege. Sie wissen einfach, das ist irgendwie in dieses Blut übergegangen. Die haben einfach Bock zu kicken. Und auch jetzt nach so einer kleinen Welle, jetzt geht's wieder steil nach oben. Also für mich Sebastian Hoeneß, du hast gesagt, Kehl, für dich einer der besten Manager der Liga. Sebastian Hoeneß ist für mich einer der besten Trainer, die wir in der Bundesliga haben.
Ja. Und das ist ganz interessant. Man hat ja von solchen Trainern dann immer ein Bild. Ne? Das ist oft geprägt durch das, wie sie sich vor den Kameras geben. Und da würde ich sagen, ist Sebastian Hoeneß sehr kontrolliert, sehr rational. Aber es gibt eine Doku, die der VfB selber in Auftrag gegeben hat. Da sehen wir mal Bilder aus der Kabine. Was der auch für eine andere Seite hat. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Kabine echt geil aussieht in der MAP Arena, aber wir hören ihn auch, wie er da abgeht.
Dafür müssen wir den Platz haben. Andere Wind nach vorne, andere Wind, weil ich ein Tor schießen möchte. Wir müssen jetzt hier in der Bühne ein bisschen was verändern. Wir sind nicht scharf genug, auch in den Zweikämpfen, 50-50, sehe ich sowas, anstatt durchzuhauen. Wenn das ist die Chance, die wir heute haben. Wir haben noch 45 Minuten Zeit und das brennt sofort, sofort. Und trotzdem, bei aller Emotionalität, die ich gerade verkörpern möchte, geht es darum, dass wir jetzt clever sind und nicht ins offene Messer laufen. Da erwarte ich von dir und Atta, dass ihr das Ding organisiert. Aber spielt Bälle nach vorne. Wenn er nicht ankommt, geht hinterher. Wir müssen Momente erzeugen. Und da erwarte ich von jedem Herz in die Hand nehmen, mehr machen. Okay, let's go. Komm,
will mitklatschen.
Guck mal, ey, da krieg ich feuchte Hände.
Sieh mir die Stutzen an.
Halbzeit. Ja. Lass rausgehen, ey.
Geil. Halbzeit gegen Union Berlin. Man lag zurück. 0-1. Und ich, also als ich es gesehen habe, das erste Mal, habe ich gedacht, okay, so habe ich den nicht eingeschätzt. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch
super
geht.
Ansprache. Also, wir haben eben uns auch angeguckt, wir haben gesagt, am liebsten würden wir auch jetzt rausgehen. Ja. Aber er findet die richtigen Worte, der heizt ein. Aber dann findet er trotzdem abends mal wieder auch die Stimmungslage, mal ein bisschen ruhig. Aber man hat das Gefühl, okay, die gehen jetzt raus und da passiert was. Also super.
Also wenn er Kugel stoßen könnte, hätte ich da danach 20 Zentimeter weiter gestoßen.
Also, dann hättest du nicht nur Silber geholt in Paris, sondern Gold.
Echt.
Also das ist wirklich erstaunlich. Er schafft offenbar diesen Spagat, Emotionalität in der Kabine, aber dann die totale Klarheit und Ruhe auch am Mikrofon. Das können nicht viele. Und ich wollte mal die Mentalität loben vom VfB Stuttgart. Da war ja auch die Krise vor Weihnachten. Die haben Spiele verloren in der Champions League. Da gab es richtig auf den Deckel gegen Belgrad, in der Bundesliga gegen St. Pauli. Und wie sich dieser Verein dann wahrscheinlich auch wegen solcher Ansprachen wieder berappelt und so aus der Winterpause kommt, Hut ab.
Ja. Ja, und beim VfB scheint auch, das, was wir bei Eintracht gerade gesagt haben, auch da die Führungsetage momentan spricht mit einer Sprache, mit einer Stimme. Ne? Da ist Ruhe.
Ist einfach
und das war
schlanker.
Anders schon beim VfB.
Das war anders, sie haben es hinbekommen. Es ist einfach schlanker, wenn wir jetzt den Vergleich zu Borussia Dortmund ziehen. Da gibt es eine klare Hierarchie. Jeder weiß, wofür er zuständig ist. Du hast einen Sportdirektor, du hast einen Sportvorstand, du hast Alex Werle dann, der oben drüber sitzt. Jeder kennt seinen Aufgabenbereich. Die sprechen sich nicht öffentlich in den jeweiligen Aufgabenbereich rein. Und da hast du Ruhe, genauso wie bei Eintracht Frankfurt. Und das ist nun mal der große Unterschied. Und auch bei Sebastian Hoeneß. Ich habe ihn ja relativ häufig bei uns am Samstag im Interview, weil ich viel bei den Stuttgartern bin. Der bleibt sich einfach treu, der verstellt sich nicht. Wenn die Erfolg haben, spricht er die gleiche Sprache, als wenn sie mal ein Spiel verlieren. Du nimmst dem einfach ab, was er sagt. Mhm. Und das ist ein großes Plus bei VfB Stuttgart.
Das ist ein absolutes Pfund und bisschen anders ist es gerade in Leipzig. Da knirscht es doch etwas. Die haben nur 4 Punkte geholt, Katharina, in 25 und laufen so ihren Ansprüchen ein bisschen hinterher. Jetzt 3:3 in Bochum.
Ja, und das nach einer 3:0-Führung. Das muss man erstmal hinkriegen als eigentlicher Champions-League-Kandidat. Also wir gucken noch mal ein bisschen drauf. 3:0 in Führung gegangen und das dann noch zu verspielen, das haben sie bislang übrigens in ihrer Bundesliga-Historie noch nie geschafft. Also eine traurige Premiere letztlich hingelegt. Auf der anderen Seite muss man sagen, vom VfL Bochum wirklich ein starker Hattrick, ein wirklich starker Auftritt. Und es ist dann aus Leipziger Sicht ja auch schon das zweite Mal in dieser Woche, dass sie eine Führung verspielt haben. Wir erinnern uns an das Spiel gegen Stuttgart. Insofern hat das dann bei Marco Rose dazu geführt, dass er sich auch entsprechend deutlich geäußert hat und sagte nach dem Spiel, was das Thema Leichtfertigkeit betrifft, ist es für mich eine Frage der Professionalität, der Haltung. Wir reden von RB Leipzig, von einem Champions-League-Verein. Aktuell stehen sie tabellarisch übrigens nicht auf einer Champions-League-Position. Wenn sie dieses Spiel gewonnen hätten, dann wäre das allerdings doch der Fall gewesen.
Danke dir, Katharina, dass du das ein bisschen vorlegst. Situation in Leipzig, also Alfred Draxler, der ja auch häufig hier ist, hat jetzt in der Bild geschrieben, für ihn wäre es keine Überraschung, wenn Rose sogar vor Şahin seinen Job verliert. Weiß ich nicht, ob das so passieren kann. Wie siehst du das?
Ich glaube auch, dass es jetzt gefährlich wird für Marco Rose, weil nach dem Hoffenheim-Spiel, als sie das noch verloren haben, da war ich bei dem Spiel und hatte ihn im Interview. Da habe ich ihn zum ersten Mal anders erklärt, eine richtige Brandrede gehalten. Wir haben ein Ergebnisproblem, wir haben ein Leistungsproblem, wir haben ein Mentalitätsproblem. Und jetzt einige Wochen danach hat es ja etwas funktioniert und jetzt äußert er sich wieder. Also du kannst nicht alle 3-4 Wochen deine Mannschaft dann so kleinreden. Und jetzt wird es gefährlich und was das Ganze vielleicht auch ein bisschen schneller in Gang bringen kann, ist, wenn wir mal überlegen, was könnten Alternativen sein. Und da taucht ja der Name Roger Schmidt immer wieder auch auf. Er hat ja auch eine RB-Vergangenheit und es wird ihm ja auch nachgesagt, dass er bei Borussia Dortmund irgendwie im Gespräch sein sollte. Und wenn die Vereine sich jetzt überlegen, wir wollen den, müssen die ja auch damit rechnen, dass potenziell der Konkurrent schneller an den Mann herantritt. Und ich glaube, dass es jetzt für Marco Rose leider, wie ich finde, weil er passt super zu dem Verein, aber jetzt wird's gefährlich für ihn.
Wir gucken mal rein ins Spiel. Das 2:0 für Leipzig, die ja problemlos in die Partie gekommen sind, das Ganze echt im Griff hatten. Das war Nusa, das war erst die 13. Minute. Da lief alles. Und dann fragt man sich trotzdem, gab ja hinterher hier die Diskussion, abseits oder nicht. Spiel wurde, also das Tor zählte und man hat dann gesagt, wir konnten keine Linie anlegen, Mike, weil der Spieler verdeckt ist. Das ist natürlich auch,
was will man dazu sagen? Die kalibrierte Linie konnte nicht angelegt werden, also das ist eigentlich, ja,
Ist Wahnsinn. Also, aber gut, vielleicht auch darüber, Andi hat es ja vorhin auch gesagt, wir haben jetzt über den Videoschiedsrichter und dann die kalibrierte Linie. Lassen wir es einfach weg. Also, das, ja, aber warte, ab
16, als wäre das jetzt an der Mittellinie
ja,
gewesen.
Ich finde ja, du hast ja selbst ohne kalibrierte Linie, wir haben gleich noch ein Standbild von der Szene, können wir gleich mal drauflegen. Du hast ja anhand der 16er-Linie hast du ja eigentlich schon eine klare Sicht, dass die weiße Wade, der weiße Stutzen ist doch
Als ich es gesehen habe, ich war ja gestern in Heidenheim gegen St. Pauli und da ist das komplette System abgestürzt. Deswegen haben wir da 4 Minuten auf eine Entscheidung gefunden. Jetzt stürzt das System in dem Spiel bei Heidenheim ab. Hier kannst du keine kalibrierte Linie ziehen. Das sind schon 2 Bundesligaspiele am Samstagnachmittag. Also bitte.
Naja, das darf eigentlich nicht passieren.
Allerdings liegt es hier natürlich in der Natur der Sache. Wenn der Spieler verdeckt ist, dann...
Es gibt
dann,
ja Kameras auf der anderen Seite auch.
Ja, aber die Kalibrierung funktioniert ja nur aus dieser Perspektive. Und,
ja, aber dann müsste das ja dauernd passieren, da sind doch dauernd Spieler verdeckt.
Ich glaube, so oft passiert das gar nicht. Aber tatsächlich finde ich auch hier in dieser Situation, wie du gesagt hast, der Fuß, der reicht eigentlich, um zu sehen, dass es klares Abseits. Weil wenn ich da mal die Linie einfach verlängere, da ist nichts mehr vom Bochumer zu sehen. Dementsprechend hätte hier dieser Treffer nicht zählen dürfen.
Ja, und dann gucken wir auf einen Elfer, den es dann gab. Da faul. Ja oder nein?
Muss man nicht geben. Also wenn du mal genau hinguckst, De Witt wirft sich eigentlich in den Gegner rein. Und natürlich sieht es natürlich dann so aus wie, okay, er reißt ihn runter. Aber der Nusa, der kann gar nichts machen, weil De Witt kommt mit Tempo und kommt in ihn rein. Pass auf, du siehst das gleich. Und er umarmt noch seinen Oberschenkel. So, siehst du gleich.
Der Andi guckt genau hin, der weiß gar nicht, wo das Foul sein soll, oder?
Mhm. Ja. Aber gut. Also er umarmt seinen Oberschenkel.
Ist das so eine Szene? Nein. So eine Szene kommt in einem Spiel 100 Mal vor. Und da jetzt 11 Meter zu, daraus was abzuleiten. Also
zumal der Offensivspieler in den Defensivspieler dann sozusagen reinspringt. Also das ist in meinen Augen kein Elfmeter.
Ich.
Also. Auch wenn das da hinten jetzt Applaus gibt, können wir vielleicht trotzdem mal den VfL Bochum loben, die 0-3 hinten liegen gegen RB Leipzig und dann aber mal Kastropper Straßenfußball an den Tag legen.
Hattrick in 13 Minuten.
So, boah, du spielst so gut.
Ja, also ist der VfL... Ey.
Komm ich auf. Ich lasse es bleiben.
Ich glaube, Corny hat in der Stunde, die er in Berlin gewartet hat auf den Abflug, hat er sich alle Sprüche aufgeschrieben. Aber es hat sich gelohnt. Die Stunde hast du gut investiert. Trotzdem nochmal, ist der VfL Bochum wieder am Leben? Ich meine, gut, das ist nur ein
definitiv.
Punkt. Aber ja?
Ja, definitiv. Also sie kriegen erstmal diese Feuerzeug 3 Punkte.
Ja gut, da ist ja noch eine Berufung anhängig. Ja,
aber
ich glaube, das bleibt so. Gehe ich auch davon aus. Ja.
Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sie daraus Rückenwind jetzt geschöpft haben. Haben jetzt dieses eine Spiel gewonnen in 2025. Und eine Mannschaft, die zu Hause 0-3 hinten liegt, wo du denkst, okay, die fallen jetzt völlig auseinander, die werden jetzt von Leipzig auseinandergeschraubt, dann so zurückkommt. Also, die haben nicht gespielt wie ein Tabellenletzter.
Das bekannte Momentum ist auf ihrer Seite.
So.
Aber hoffentlich bleiben sie nicht drin aufgrund der Punkte, die sie durch diesen Feuerzeugwurf da bekommen. Also, das wäre schon, muss ich echt sagen, das wäre echt eine Schande für die Bundesliga. Wenn du dadurch drin bleibst und eine andere Mannschaft aufgrund dessen absteigt, das würde ich wirklich...
Das dürfen Sie gerne applaudieren, wenn Sie wollen. Ich will Ihre Reflexe da nicht unterbrechen. Haben viele ja auch gesagt. Auch die Betroffenen drumherum, Heidenheim, andere Vereine. Es wäre natürlich bitter, wenn die 3 Punkte dann am Ende dafür entscheidend sind. Aber jetzt, haben den Blick auf die Tabelle ja gerade gehabt, jetzt ist es so, Bochum ist nicht mehr aussichtslos zurück. Sie sind immer noch hinten dran, aber... Möglich ist es und Dieter Hecking scheint die Mannschaft irgendwie so zu erreichen, dass sie wieder ein bisschen an sich glauben. Wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann zurück mit Jürgen Klopp und seiner, auch nach dieser ersten Pressekonferenz, immer noch ein bisschen unklaren Rolle als Head of Global Soccer bei RB. Hier sehen wir ihn erschlankt, voller Energie. Wir sind gespannt, wie er seine Rolle ausfüllt und reden mal hier in der Runde gleich drüber. Was er jetzt zu tun hat, um RB Leipzig auch wieder in die Spur zu bringen. Ist er da überhaupt mit dran? Mischt er sich da ein operativ? Ist seine Freundschaft mit Marco Rose hilfreich oder hinderlich? Es gibt eine Menge Themen. Wir sind gleich zurück hier im Stahlwerk. Doppelpass. Jetzt wieder der Stahlwerk Doppelpass aus München, meine Damen und Herren. Unsere Runde heute unter anderem mit dem Paralympics-Kugelstoß-Star Star Nico Kappel und Welt-Europameister, Champions-League-Sieger Andi Möller. Und wir haben hier eine Rubrik, Katharina. Frag doch mal den Stargast. Nimm's uns nicht krumm. Ja, er ist es gerade. Fragen aus dem Netz an Andi Möller. Katharina, die Zuschauerinnen und Zuschauer machen unseren Job jetzt
gleich. Ja, das stimmt. Und das Schöne ist, da kommen dann auch immer sehr, sehr direkte Fragen teilweise. Du hast jetzt gerade, Flo, schon einige der Titel aufgezählt. Da war ja noch so viel mehr mit dabei. Mehrfacher Deutscher Meister, Weltpokalsieger, DFB-Pokalsieger, Supercup-Sieger, Hallenpokalsieger. Auch das wollen wir noch mal erwähnen.
Ganz wichtig. Ne?
Genau. So, also sehr, sehr viele Titel. Und die Zuschauer interessiert unter anderem, was war der emotionalste Titel?
Der emotionalste Titel war, kann ich klar sagen, war 1995 die Meisterschaft mit Borussia Dortmund im Westfalenstadion. Die letzten 10 Minuten, das war für mich ein Höhepunkt in meiner Karriere, als wir nach 25 oder nach 30 Jahren wieder die Meisterschale nach Dortmund geholt haben.
Um dann vielleicht direkt zu der nächsten Frage überzugehen, dem Weltmeistertitel 1990, der sicherlich auch emotional war. Es ist einfach einer der größten Titel, die man holen kann. Was geschah, und das interessiert die Zuschauer, was geschah in der Nacht des Titelgewinns?
Oh, da müssen wir weit ausholen. Nee, das sind schon Internas. Aber natürlich ein emotionaler Titel, ganz klar. Ich war damals der jüngste Spieler mit 22 im Kader. Und die Nacht war lang, logisch. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Pierre Littbarski mit einem Eimer Wasser durch die Gänge gelaufen ist und hat versucht, in die Zimmer zu kommen und hat versucht, die Leute irgendwie morgens um 7 mit eiskaltem Wasser zu wecken und übers Gesicht zu schütten. Und jeder hat versucht, sich zu retten und die Tür abzuschließen. An das kann ich mich noch erinnern. Ist aber auch schon lange her jetzt.
Also nachdem man dann ins Bett gegangen war, dass man quasi nochmal rausgeholt wurde.
Ja, das war eine rauschende Nacht.
Das war Wasser.
Ja.
Es war kein Champagner, es war eiskaltes Wasser.
Die nächste Frage, da geht es um den Wechsel von Dortmund zu Schalke. Wie genau war das damals? Was hat das mit sich gebracht?
Ja, gut, das ist ganz einfach zu erklären. Ich habe damals einen auslaufenden Vertrag gehabt. Die Vertragsverlängerung hat sich hingezogen. Ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, dass man in Dortmund da mit mir weiter plant. Also war diese wunderschöne Zeit, diese tolle Zeit zu Ende für mich. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich vielleicht noch mal ins Ausland gehe. Oder ich war 32 Jahre alt. Ja, und dann kam irgendwann mal ein Anruf von Rudi Assauer. Und der hat gesagt, können wir uns mal treffen. Und so kam das dann zustande.
Und um nochmal auf die Frage wirklich einzugehen, zum Erzrivalen zu wechseln, was hat das mit sich gebracht? Hat man da vielleicht auch nochmal drüber nachgedacht, oh, vielleicht jetzt doch nicht eine richtig gute Idee, oder hat das keine Rolle gespielt?
Ja, das hat mir schon die eine oder andere schlaflose Nacht gebracht, ist gar keine Frage. Wenn man so viel Erfolg gehabt hat und so viel tolle Leute, die Fans, alles. Aber es ging halt nicht mehr weiter. Und es war zu Ende in Dortmund. Und deswegen habe ich auch gesagt für mich, ich möchte noch mal eine neue Herausforderung suchen. Und Schalke 04 hat mir ein ganz tolles Angebot gemacht, einen Dreijahresvertrag vorgelegt. Und dazu kam noch eine Situation, die für mich auch nicht so gepasst hat. Nach mir kam Matthias Sammer als Trainer. Ich habe mit ihm zusammengespielt. Wir haben alles erlebt, und ich habe mich in dieser Rolle oder hätte mich in dieser Rolle auch nicht so wohl gefühlt, weil ich auch für mich selber auch einen Trainer immer so auch gebraucht habe, wo ich so ein bisschen Abstand habe und wo ich auch ein bisschen eine andere Reputation hatte.
Okay. Ich glaube, manchmal als Außenstehender nicht so einfach nachzuvollziehen. Deswegen ist es schön, solche Insights dann auch mal zu bekommen, wie das für den Spieler wirklich ist. Damals zu dieser Dortmunder Zeit, wenn man dann auf den FC Bayern München geschaut hat. Wir haben das, glaube ich, hier in der Werbepause einmal kurz besprochen. Für die Zuschauer auch noch mal auf den damaligen FC Hollywood zu schauen. Wie war das?
Ja. FC Hollywood, das war natürlich sehr lustig. Wir wussten, oder wir standen in Konkurrenz mit dem FC Bayern, und wir wollten unbedingt vorbeiziehen. Wir wollten maximalen Erfolg haben. Wir wollten deutscher Meister werden. Das war unser großes Ziel. Und wir haben uns natürlich ständig auf die Schenkel geklopft, weil wir ja immer wieder neue Nachrichten gehört haben, irgendwelche Internas, die rauskamen. Also es war eine verdammt lustige Zeit. Und gerade hier im Doppelpass wurde ja, ich glaube, jede Woche wurde heftig diskutiert, was jetzt schon wieder passiert ist. Also wir haben die Gunst der Stunde genutzt und haben in aller Ruhe Fußball gespielt und sind dann auch in den 90ern mit den zwei Meisterschaften, Champions League, konnten wir mal kurzzeitig am FC Bayern vorbeiziehen.
Also, Champions League-Titel in München auch nicht.
In München auch noch, ja, genau.
Okay, aber
unterhaltsame Zeit damals, auf jeden Fall für die Dortmunder zumindest gewesen. Und dann haben wir, ich finde, eine sehr schöne Frage noch reinbekommen. Hast du Tipps, also Sie werden geduzt, hast du Tipps für Gerassi, wie man einen Schiedsrichter für einen Elfmeter überzeugen kann?
Okay, eine gewisse Andeutung lese ich daraus.
Ja.
Aber ich sag's mal so, natürlich war jetzt auf den Elfmeter angesprochen, jetzt in Frankfurt war da auch eine gewisse Theatralik dabei, muss man klar sagen. Er hat da schon dem Schiedsrichter zeigen wollen, pass auf, ich werde hier festgehalten. Trotzdem war es für mich ein klarer Elfmeter. Ein klarer Elfmeter, das muss ich dazu sagen, weil er gehindert worden ist, weil er am Trikot gezogen worden ist. Im Gegensatz, ich sag mal, so ein Foul im Mittelfeld. Im Mittelfeld wird zu 95% immer gepfiffen. Aber Theatralik ist, und das, ich glaube, daraus hat er jetzt auch gelernt, muss er ein bisschen zurückschrauben. Hm. Am besten gar keine, sonst wird das die Saison nichts mehr mit dem Elfer.
War das die Antwort eigentlich auf deine Frage, Katharina?
Ich habe sie gut.
Also ein bisschen umschifft, aber also weniger Schauspiel. Es muss natürlicher kommen, wenn ich das gerade richtig
ausgehört habe. Gut, dass es damals bei dir noch kein VAR gab.
Ach so. Ach, das meint
ihr. Ja. Die Mutter aller Schwalben. Ja. Gegen Dirk Schuster damals. Ja. Aber ist lang verjährt. Oder?
Also natürlich wird man darauf noch angesprochen, nicht mehr ganz so oft, aber natürlich, das war natürlich schon, ich sag mal.
Aber wir versuchen schon jedes Mal, wenn du kommst, dich drauf
anzusprechen. Schon ein schwarzer Fleck in meiner Karriere, auf jeden Fall.
Dankeschön, das war's.
Danke, bitte. Andi, für die offenen Worte. Und danke für eure Fragen. Wie immer sehr, sehr nett. Ja, und jetzt kommen wir zu Jürgen Klopp. Der wurde unter der Woche vorgestellt in seiner neuen Position bei RB. So richtig schlauer, wie seine Funktion jetzt wirklich ist und was er da bewirken kann, sind wir nicht geworden. So schaut's aus.
Knapp 90 Minuten lächelt Jürgen Klopp in die Kameras, tätschelt seinem Boss den Bauch. Und was er sonst bei Red Bull noch so machen wird, keine Ahnung. Immerhin, wir erfahren, was er nicht mehr machen wird. Ich werde nicht mehr Trainer bei einem Red Bull-Team sein. Aha, heißt, das, was Klopp am besten kann, damit hört er jetzt auf. So schaut's aus. Natürlich ist Klopp immer noch so wild entschlossen wie vor 20 Jahren und hat große Ziele. Ich möchte Leute unterstützen, Leuten helfen, damit sie das Beste aus sich herausholen. Und am Ende möchte ich ihnen Flügel verleihen. Tja, Flügel alleine führen auch nicht immer zum Ziel. Und Leipzig fliegt übrigens auch ein bisschen flach durch die Saison. Von Klopp wird also sicher mehr verlangt als Rekorde im Dauergrinsen. Ist das die längste PK in der Geschichte Österreichs? Die längste vielleicht nicht, aber möglicherweise die langweiligste. So schaut's aus. Nach dem langen Urlaub wird sich Klopp noch ein bisschen einarbeiten müssen. Es gibt in Sachen Red Bull Sportkompetenz tatsächlich noch ein paar Wissenslücken.
Martin Odermann?
Wer ist das? Marco, Skifahrer, ja, ich weiß. Aber es gab noch keinen Kontakt.
I'm one week in the company.
Klopo, selbst passionierter Skifahrer, kennt also tatsächlich den aktuell besten Skifahrer der Welt nicht so richtig. Das ist ungefähr so, wie wenn Felix Neureuther zu ihm Cristiano Messi sagen würde. So schaut's aus. Zum Schluss noch die schönsten Binsenweisheiten der Klopp-PK.
So, I cannot change the world in this moment.
And we all know that winning is much nicer than losing.
I try to do the right things in the right moment.
And Red Bull is not only soccer.
We wanna be the best we can be. That's how it is.
Das war's. Mehr gab's wirklich nicht. Und wenn ein Phrasenschwein zur Hand gewesen wäre, hätte man gefühlt 3.000 Euro einzahlen müssen. So schaut's aus.
Mike, wie empfindest du Jürgen in seiner neuen Rolle?
Ja, das ist natürlich schon ein interessanter Beitrag, aber ich glaube schon, dass er auf jeden Fall einen Mehrwert geben kann für Leipzig, weil er
für Leipzig oder für alle Vereine
für das gesamte Konstrukt. Aber wenn wir jetzt mal gucken auf RB Leipzig und auf Salzburg, du hast natürlich mit Ruven Schröder, du hast mit Schäfi, du hast mit Sebastian Schuppan, der jetzt Sportdirektor wurde.
Schäfer muss man
sagen. Schäfer, ja. Genau. Du hast mit Mario Gomez, du hast jetzt Männer in der Position, die sicherlich einen sehr, sehr guten Weg gehen, aber auch noch nicht die ganz großen Titel vorweisen können. Jürgen Klopp kann es. Jürgen Klopp hat mit Liverpool, hat mit Dortmund, hat da einfach Titel geholt. Und ich denke, dass er auf jeden Fall seine Erfahrungen an diese Leute weitergeben kann und dass diejenigen auch von ihm profitieren können, wenn sie denn auch zuhören. nicht, wie es vielleicht gerade in Dortmund den Einschein hat, aber ich glaube, wie gesagt, dass er definitiv einen Mehrwert diesem ganzen Konstrukt geben wird. Und es wird ja oft kritisiert, aber ich komme aus der Region, also aus dem Osten, und was sie da in Leipzig aufgebaut haben, das ist schon sensationell. Auch die Leute, die identifizieren sich mit diesem Verein mittlerweile. Natürlich gibt es viel Kritik von den Hardlinern, von den Traditionisten, aber das ist schon eine geile Aufgabe. Und ich glaube, das sieht er halt auch, dass er halt auch sportartenübergreifend was dazulernen kann, aber auch viel bewirken kann. Mhm. Also ich finde, dass er da einen coolen Schritt gemacht hat, was jetzt vielleicht in dem Video jetzt ein bisschen anders rüberkam.
Ja, die PK war jetzt vielleicht nicht so, wie wir das bei RB erwartet haben. Ich dachte, man springt irgendwie mit dem Fallschirm ab oder keine Ahnung, oder was weiß ich, Kunstflieger bringen den Kloppo dahin. Es war das Übliche sozusagen, also eher Business as usual und nicht ganz RB-like, aber das ist ja völlig wurscht. Die Frage, die sich eben aus dem, was Mike sagt, auch ableitet für mich, ist, wie viel Einfluss wird er wirklich haben auf das operative Geschäft in den jeweiligen Standorten? Und für uns natürlich in Deutschland ist der in Leipzig natürlich am interessantesten. Was glaubst du, Ricardo?
Da steht ein großes Fragezeichen drüber. Und wenn man Jürgen Klopp kennt, also Jürgen Klopp ist ja wirklich eine Erscheinung. Und dem glaubst du ja auch, wenn der jetzt sagt, in der Mannschaftsbesprechung, die Farbe Gelb heißt jetzt Grün, dann glaubst du dem das am Ende. Nur projizierst du, er kommt ja über seine Bildsprache und über Menschen, die er fängt, er ist ein unglaublicher Mensch mehr. Projizierst du sowas über einen Schreibtisch? Er hat ja jetzt einen Schreibtischjob. Welchen Einfluss? Er spricht ja jetzt vermutlich nicht mit der Mannschaft, er macht keine Mannschaftsbesprechung. Deswegen, ich weiß auch nicht, man ist ja aus dieser PK jetzt nicht schlau geworden, was seine genaue Aufgabe ist. Wir sind genauso schlau wie vorher. Ich kann mir Stand jetzt nicht vorstellen, wie er da mit seiner Autorität und auch mit seiner Bildsprache den Mannschaften weiterhelfen kann. Ich weiß nicht.
Hast du eine Idee, Andi?
Gut, die Frage ist, wie nah ist er dann letztendlich wirklich dran an den Trainern, an den Clubs, in den Strukturen? Natürlich ist er jetzt ganz neu, muss alles kennenlernen. Red Bull, der Konzern, hat natürlich auch noch andere Sportarten. Man muss sich dran gewöhnen. Ich kenne Jürgen Klopp nur an der Seitenlinie, emotional. Und ich glaube, das ist seine große Stärke, dass er sofort verändern kann, sofort irgendwas durchbringen kann, gestalten kann, wenn du direkt Einfluss drauf hast. Jetzt als Direktor, Berater, keine Ahnung, ist das Berater, das ist alles schön und gut. Aber wir wissen es nicht. Ist er vielleicht jetzt wirklich auch, war er ein bisschen müde auch durch die Trainertätigkeit auch in Liverpool, hat er sich gesagt, das ist ein super Job, um andere Facetten mal kennenzulernen. Und ich mache jetzt mal eine kleine Auszeit, aber trotzdem bin ich dem Sport immer noch sehr stark verbunden.
Aber es geht ja eigentlich darum bei RB, und das ist ja auch das, was Olli Minzlaff immer sagt, es reicht jetzt irgendwann nicht mehr Vierter und Dritter zu werden, sondern wir wollen wirklich angreifen, die Bayern wirklich angreifen. Mhm. Und ist da Klopp das Puzzlesteinchen, was gefehlt hat aus deiner Sicht?
Zweiteilig. Also zum einen viele Köche und so, haben wir vorhin schon mal gehört, wird auf jeden Fall eine Rolle spielen.
Auch wenn man das nur halb sagt.
Ja, ich sage nicht,
aber das ist kein Thema. 1,50. Ich sage das auch.
Ja, nein, also das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen, aber ich glaube, dass Jürgen Klopp, er wird Einfluss nehmen auf die komplette Struktur bei RB, also indirekt, wirklich aber sehr großen Einfluss nehmen, glaube ich, weil er der Mann sein wird, den man immer wieder gern zu Rate zieht, den man anruft, wo vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht sogar bis auf die Spielerebene runter, wo es dann mal Kontakt gibt und wo ja, einfach mal die motivierenden Worte, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken, einfach auch mal zu sehen, was haben wir denn noch für Möglichkeiten und auch diese verschiedenen Sportarten. Ne? Also Red Bull ist ja wirklich sehr aktiv, auch in der Leichtathletik als Beispiel und noch in anderen Sportarten, das dann auch zu verknüpfen und vielleicht dann auch Mehrwerte, Synergien zu schaffen, um das zu entwickeln.
Absolut, er möchte den Menschen Flügel verleihen, hat er gesagt, ja, ja, in Anlehnung natürlich an den Werbespruch, gives you wings. Aber es knüpft sich ja auch an ihn eine Erwartungshaltung. Ja? Also man geht ja jetzt schon davon aus, jetzt haben wir diesen großen Jürgen Klopp geholt und jetzt muss es auch nochmal den nächsten Schritt vorwärts gehen, oder?
Das mit Sicherheit. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ausgepfiffen werde, weil ich jetzt wage, Jürgen Klopp etwas zu kritisieren. Ich habe das alles schon mit viel Irritation wahrgenommen. Also Jürgen Klopp, der ist groß geworden. Den haben wir alle ins Herz geschlossen, weil er so authentisch war. Er war die fleischgewordene Authentizität in Mainz, in Dortmund, in Liverpool. Er hat immer geredet wie die Basis, wie die Fans. In Mainz, alles, was ich bin, habt ihr mich werden lassen. In Dortmund, wir alle sind ein bisschen verknallt in diesen Verein. In Liverpool, we are Liverpool, this means more. Und die Fans haben immer gedacht, das ist Kloppo, Mann, das ist meiner. Ja. Und wir fanden es ja alle geil, als er gesagt hat vor 8 Jahren, I'm the normal one. Mhm. Das war ja überragend, das war Kloppo. Und aus the normal one ist jetzt in 8 Jahren der selbsternannte Dr. Fußball geworden, der Menschen Flügel verleiht. Und ich finde, seine Authentizität leidet ein bisschen, wenn er jetzt halt binnen kürzester Zeit dann tatsächlich die Marketingbotschaften von Red Bull nahezu 1:1 übernimmt.
Mike? Ja, stimmt. Mike schüttelt den Kopf.
Ja, ich sehe das. Ja, ich sehe es nicht ganz so, weil ich sage, er ist trotzdem jemand, der ist trotzdem noch, er ist ein Menschenfänger und er kann dieses ganze Konstrukt einfach auch nach vorne bringen. Und wir reden natürlich, das ist natürlich auch ein bisschen Fanherz, was auch mitspricht, glaube ich. Aber mein Kleiner, der ist 10 Jahre und der ist, er ist halt RB-Fan. Aber warum ist er RB-Fan? Weil die geile Spieler haben, weil die einen geilen Fußball spielen, weil es halt auch, das macht Spaß, da ins Stadion zu gehen. Du musst keine Angst haben, dass du einen auf die Fresse kriegst. Das ist halt, es ist ja mittlerweile leider so. Und deshalb ist dieses Konstrukt, man kann es nicht nur kritisieren. Und Jürgen Klopp, ich glaube, wir reden darüber, dass er nach unten Hinweise gibt. Ich glaube es eher, dass er derjenige ist, der den Minslav mal ein bisschen einnorden kann, der halt auch mal sagen kann, auf Augenhöhe, der ihn, ein Sparringspartner, der wirklich auf Augenhöhe ist. Weil wer traut sich, dem obersten Chef zu sagen, du, pass mal auf, da können wir vielleicht in 2 Jahren drüber reden, aber jetzt noch nicht. Jürgen Klopp kann das. Und der, glaube, der hat auch den Mumm, sich dann da dagegen zu stellen und zu sagen, ey, diese Schritte müssen wir Step by Step gehen.
Ja, und wir merken, diese Person, diese Figur, die emotionalisiert, natürlich das Konstrukt dazu auch. Hochgespannt bin ich, wie dieser Weg von Jürgen Klopp in dieser Position weitergeht. Ob er sich emanzipiert von dieser Rolle, die wir alle kennen, dieser Vulkan an der Seitenlinie, ob er jetzt eben mit Schlips und Kragen oder mit einem schwarzen Pulli und erschlankt genauso einen guten Job macht, ist total interessant, das zu beobachten. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich nochmal zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Bis dahin. Willkommen zurück. Letzter Aufschlag heute im Stahlwerk Doppelpass. Katharina, du hast Spenden gesammelt?
Absolut.
Da waren wir erfolgreich?
Ja, wir waren sehr erfolgreich heute. Bevor ich da durchfliege, nochmal der Hinweis an Sie, an euch, dass ihr gerne mit dabei sein könnt, wenn wir mit dem Doppelpass wieder on Tour sind. Ich glaube, Mike ist ja auch immer wieder, der nickt schon fleißig. Auch
Sonntag,
immer wieder
nächsten Sonntag.
Vor Ort. Siehst du, wo seid ihr da?
In Freiburg.
Sehr schön. Also gerne mal durchklicken, ist eingeblendet. Da gibt es alle Infos dazu, in welchen Städten wir da wieder Station machen. Und jetzt geht's durch die Spenden. Da ist wirklich einiges zusammengekommen. Sonja, Sebastian, Grüße an die PBA im Mausers Pelli. Also ich glaube, ich spüre da so eine kleine Darts-Connection raus. Mühlen Family and Friends Limburg Weilburg haben gespendet. Außerdem der FSV Havelberg 1911. Die Bauherren, beziehungsweise der Bauherren-Stammtisch Ried im Innkreis. Christian Marx, Frank Heike, Allianz, Markhard Semper und der Teebeuteltreff. Also schöne Grüße dahin. Nochmal. Mein persönlicher Fanclub. Uwe Fabian haben gespendet, Kerstin, Michael, SV Burgensdorf und FC Dannstedt. Außerdem die G2 Jugend Borussia Emstetten, Daniel Bax, die Kfz Sachverständigen, Peter Ramrath, Goldschmiede, Kastner Bamberg, René Kaufmann, Graziella Rizzo Schweiz aus der Schweiz, Sigi und Maldi und Oleg und Bodek aus der Schweiz. 940 Euro sind da zusammengekommen. Respekt. Also vielen, vielen Dank dafür.
Das ist wirklich. Vielen Dank.
Dankeschön für die Spenden. Danke dir, Nico, für den Besuch. Was ist dieses Jahr dein Highlight?
Wir haben Weltmeisterschaft in Neu-Delhi. Wird spannend auf jeden Fall in Indien. Freue mich drauf, Ende September.
Also wir drücken dir die Daumen. Komm gerne wieder.
Ganz kurz auf Florian.
Ja?
940 Euro, ich mache die 1000 voll, weil ich zu spät gekommen bin. Ist das was?
Ja. Ja. Sehr gut.
Sehr schön. Ich danke euch für den Besuch. Mike, das war deine Premiere als Experte. Vielen Dank dafür. Und wir wollen erinnern an einen Mann, ohne den der Doppelpass nicht das wäre, was er heute ist. Udo Lattek wäre letzten Donnerstag 90 Jahre alt geworden. Er hat 464 Mal hier auf dem Stuhl gesessen und diese Sendung groß gemacht. Wir wollen einfach noch mal kurz Danke sagen für die tolle Zeit und grüßen sozusagen nach oben an den lieben Udo. Wir werden ihn hier in dieser Sendung ganz bestimmt nie vergessen. Das zum Schluss. Nächstes Wochenende, nächsten Sonntag wieder am Stahlwerk Doppelpass und zum Dopa- und Tourpass, dass dann Jochen Seyer vom SC Freiburg hier ist. Machen Sie es gut, schönen Sonntag noch und bis ganz bald. Tschüss und Prosit. Wenn du willst. Du nicht? So.